Wir gehen da ganz tief rein in die Materie. Wir senden quasi aus einem Uterus. Das kann ich euch schon mal versprechen.
Oh Gott, wir sollten raus. Wir sollten raus.
Heidi, ho, Welt da draußen. Wir sind es wieder. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast in Vollbesetzung. Das ist immer das Beste. Wir haben uns einfach gedacht, bevor hier Mo Nappel und Sandro Nappel sich in irgendwelche Urlaube verpissen oder nicht da sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht können, machen wir einfach nochmal eine Vollversammlung, um das ordnungsgemäß nach deutscher Gründlichkeit abzuschließen. Irgendwie immer, wenn ich von deutschen Sachen rede, komme ich immer in diese Stimme.
Das ist ja gut. Wir fahren gut rein, ja.
Was zum Teufel ist denn los hier? Das habe ich von Sandro übernommen. Der das macht das auch, wenn er von deutscher Gründlichkeit redet, verfällt er auch in so einen Sprech.
Das war doch geheim. Naja, weißt du, alles Lügen, auch die Lüge, dass ich in Urlaub fahre. Ich fahre nämlich schuften auf dem Wacken und auf dem Summer Breeze. Und,
ach du Scheiße.
Ja, tatsächlich, so viel Spaß und Freude habe ich da gar nicht dran, wie man das immer glaubt. Aber ist ja nicht so schlimm, ich will mich ja nicht beklagen. Ich bin ja auch schon gut reingekommen in das Thema, weil wir haben es ja hier gar nicht im Cast erwähnt, dass ich letztens mit Metal Mo bei Iron Maiden abrocken war. Das war mal was.
Geil.
Gniedel, gniedel, gniedel.
Ja. Ja. War da Mo für sich da oder nur wegen seiner reizenden Sofa-Bekleidung?
Das hat sich so ergeben im Talk. Mit Sandro habe ich nebenbei erwähnt, dass sie ja so Classic Rock mag und eben auch so die Early 80s Gniedelbands, weil ich sie zwinge dann wenigstens die ab und zu hören und nicht immer nur irgendwelche 70er Kacke. Ja, und so kam das dann. Der Sandro hat, weiß ich nicht, ob er sich dafür nackt machen musste oder was auch immer er gemacht hat.
Immer.
Auf jeden Fall haben wir Karten gekriegt, ganz spontan, und dann sind wir da hingepaced, ganz spontan, nach Bremen.
Ja, das war, also Mo hat einfach gesagt, ey, Alter, mach mich Guestlist. Ja. Und dann hat das geklappt. Ja. Und das war so richtig schöner Kulturschock. So, also mit Mo bei einem Metal-Konzert. Und wir fahren ja so, wir hatten ja vorne so VIP Bereich, also so front of stage.
Mit anfassen.
Da kannst du so ganz entspannt stehen. Und dann haben die dort halt ihr Best-of-Set gespielt und ihr hättet das mal sehen sollen. Da hat einer dann so fast was auf Paula verschüttet. Da ging es da. Das ist der Punkrock-Moshpit-Mo.
Ja, da bei euch da vorne in der Row Zero, da geht's ganz schön rund, ja.
Ja, ja, kannst du wissen. Ja. Nee, ja. Es hat viel Spaß gemacht. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Bin jetzt eingemeldet.
Das glaube ich gerne.
Mhm.
Und ich habe ja auch schon in euren kleinen Film, der wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges war, reingehört von Superman. Und da gibt's ja am Ende von Mo das große Plädoyer. Also das fand ich richtig gut. Und ich dachte mir nur, na du Nappel, wenn wir mal wieder einen Film geguckt haben, den du scheiße findest, dann ist aber nichts mehr von, ja, wenn ihr da Spaß hattet und so, dann ist doch alles gut und sowas. Nee, dann werden wir wieder niedergemacht für unseren schlechten Geschmack.
Ja.
Da, so weit reicht's dann nämlich nicht.
Nein, weil Lindsay Lohan kannst du nicht verteidigen, egal was du machst. Ich freue mich schon auf deine Review von Freakier Friday oder wie das Bumsding heißt da. Aber gut, das haben wir heute leider noch nicht.
Hol das Original nach und dann geht's los.
Das haben wir noch nicht, aber das kommt bestimmt demnächst in der Sneak und sneakt ab an dem Berg. Mal sehen.
Ja, apropos Sneak, ich habe hier die Uhr im Hintergrund laufen. Wenn wir hier die Klappe fallen gelassen haben von dieser Aufnahme, dann haste ich zur Sneak.
Ah,
dann,
okay.
Das will ich heute noch mitnehmen.
Ja gut, dann lass mich mal kurz reingrätschen und anfangen mit was gerade sehr aktuell ist und mir sehr viel Freude gemacht hat. South Park Staffel 27, Episode 1. Dass South Park überhaupt schon 27 Staffeln hat, war mir überhaupt nicht bewusst, weil ich einfach irgendwann aufgehört habe, das zu gucken. Aber diese Folge hat es ja so in sich. Wer hat jetzt von euch nochmal jemand geguckt, nachgeholt?
Ja, ich habe die geschaut.
Sehr gut, Dr. Steven ist am Start. Die anderen beiden, nein.
Nee, noch nicht geschafft.
Okay, also...
Confession, ich habe noch nie eine Folge South Park geguckt in meinem Leben. Sorry. Oh,
also gerade die ganz frühen kann ich sehr empfehlen.
Es ist einfach so viel. Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, wenn ich jetzt einsteige, dann habe ich wieder eine Lebensaufgabe.
Hey, 320 Episoden, das kriegst du hin.
Ja, aber vor allem, die bauen Staffeln. Ja wirklich nur sehr rudimentär aufeinander auf. Also ich habe jetzt auch ganz viele Staffeln nicht gesehen und sehe jetzt halt, dass einige Leute nicht mehr da sind. Andere sind noch da, andere wohnen woanders. Kratzt mich doch alles überhaupt nicht. Warum ist diese Folge so speziell? Weil eben die beiden Macher hier einfach auf Präsident Trump losgehen. Und zwar wie noch kaum jemand davor. Und das macht einen Heidenspaß. Wir sehen hier in der Folge, Cartman wacht morgens auf und hört eigentlich immer ganz gerne so einen Radiosender. Und plötzlich ist da nur noch statisches Rauschen. Und dann geht er zu seiner Mutter und fragt, hast du eine Ahnung, was damit ist? NPR nennt sich das. Dieser Sender in den Staaten, und dann sagt seine Mom zu ihm, Präsident Trump hat den verboten, der ist zu woke. Und Cartman ist völlig außer sich, weil er sagt, das kann er doch nicht einfach machen. Was kommt denn als nächstes? Womöglich verbietet er sonst noch irgendwas. Und darauf baut sich dann diese Geschichte auf, die am besten zu genießen ist, wenn man so ein bisschen Hintergrund weiß, was da gerade alles passiert mit Paramount, wo South Park läuft, mit dem Merger, den Paramount hatte mit Skydancer, mit der Klage, die Donald Trump an Paramount gegeben hat, weil Paramount ein Interview gezeigt hat, wo sie tatsächlich sich gewagt haben, in einem Interview etwas zu editen, also etwas zu schneiden. Nichts rauszuschneiden und nichts anderes reinzutun, sondern einfach nur was zu schneiden. Aber da es sich damals um Kamala Harris gehandelt hat, hat er natürlich gesagt, das ist auf jeden Fall etwas, das aktiv in die Wahl eingegriffen hat. Und deswegen verklage ich euch, weil sie die Schnauze voll hatten, vor Gericht zu ziehen, haben sie sich darauf geeinigt, Donald Trump $16 Millionen zu zahlen. Warum ihm, weiß ich nicht. Ne? Also warum darf er das überhaupt anyway? Das haben sie gemacht, weil er wiederum einen fetten, ekligen Typen auf die Hauptposition gesetzt hat, der den Merger von Paramount und Skydance einfach auf die Warteliste gelegt hat. Also wenn man das weiß, dann weiß man auch, warum Paramount eingeknickt ist. Und dann wirkt es schon so ein bisschen komisch, wenn dann gerade in letzter Zeit jemand wie Stephen Colbert mit der längst laufenden Late Show, die es im Fernsehen da gibt, einfach gecancelt wird. Im Mai soll sie auslaufen. Angeblich sind es finanzielle Gründe, aber es riecht halt so ein bisschen, denn wenn jemand permanent Stress gemacht hat für Präsident Trump, dann ist es eben Stephen Colbert. Und alle gehen gerade auf die Barrikaden. Das ist so ein bisschen Hintergrund. Der Merger und das Aufhalten vom Merger haben aber auch eben Trey Parker und Matt Stone geärgert, die beiden Creator von South Park, weil deswegen die neueste Staffel und die Staffel davor immer weiter nach hinten geschoben wurde. Und das ist für diese kreativen Köpfe nicht hinzunehmen, dass die Fans warten müssen und dass sie selber dann nicht wissen, sie sind so im Limbo, was passiert hier gerade. Also im Grunde ist dann diese Folge jetzt die Rache an allem. Und so ist sie halt eben auch aufgebaut. Präsident Trump ist permanent nackt. Man sieht seine kleine Bohne. Das ist auch der einzige Grund, warum ihm diese Folge übrigens nicht passt. Er kritisiert hartnäckig, dass man seine Bohne sieht. Damit sie keinen Ärger kriegen, sieht man, wenn man seinen Piepmatt sieht, hat er Augen drauf, damit er ein Charakter ist, denn dann können sie nicht verklagt werden. sie sehen ihn halt, wie er sich ranschmubbelt an Satan, der ja früher eine Affäre hatte mit Saddam Hussein, der auch nicht davor zurückschreckt, die beiden miteinander zu vergleichen, indem er sagt, du benimmst dich in letzter Zeit immer mehr wie Saddam. Das ist einfach super schön. Und nebenbei läuft halt diese Geschichte ab, dass Cartman leidet halt sehr darunter, dass ihm die Wokeness genommen wird, dass Präsident Trump also alles verbietet, was woke ist, weil er sich darüber immer herrlich amüsiert. Gar nicht, weil er woke sein will, sondern weil er sich darüber amüsiert. Und dann fehlt ihm das alles und dann macht er einen Suicide Pact, mehr oder weniger freiwillig mit einem seiner Kumpel, und sie versuchen sich dann im Elektroauto mit Abgasen umzubringen. Jesus kommt auch noch einmal vor und versucht die Massen zu beruhigen. Also schaut euch diese Folge an, es macht einen Heidenspaß. Es gibt schon eine ganze Handvoll gebannter Folgen, vielleicht wird das auch mal eine. Deswegen sage ich euch, schaut euch das an, solange es noch geht. Schaut euch das auf YouTube an, da können Leute das noch ein bisschen zusammenfassen und so und dürfen auch Ausschnitte zeigen. Es ist einfach, es ist ein Heidenspaß. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal gesehen, weil es einfach die Art, wie sie ihn darstellen, wie sie seinen Charakter darstellen, Donald Trump, ist einfach brillant. Und es gibt noch als Bonus ein AI-Video mit dem natürlichen, echten Donald Trump, wie er durch die Wüste wandert. Es ist einfach zu schön. Steven, was meinst du?
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Das war ja jetzt von dir ein Rundumschlag zu der Folge. Du hast im Grunde genommen alles Gute und Wichtige dazu gesagt. Ich hatte auch einen Heidenspaß, ja. Also auch als dann rauskam, dass die in einem Elektroauto sitzen, habe ich mich halt auch fast vom Stuhl gekippt vor Lachen, ja. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und dann ist ja auch noch ein Aspekt, der hier auch stark kritisiert wird, dass jetzt ja auch wieder das Christentum in der Schule sozusagen, dass das an erster Stelle steht und dass ja eigentlich Kirche und Staat und Schule und so eigentlich getrennt sind.
Ja.
Und das ist ja jetzt auch wieder auf dem Vormarsch und das wird natürlich mit Jesus, der schon öfter bei South Park aufgetreten ist, hier ja herrlich aufs Korn genommen. Also ja, super Folge und ich denke, die anderen beiden Nappel werden da auch ihren Spaß mit haben.
Ja, kurz noch zu erwähnen ist, dass Trey Parker und Matt Stone, der Merger ist durch, aber auch ihr Merger ist durch. Sie haben einen 1,5 Milliarden Dollar Vertrag mit Paramount unterschrieben, die nicht wussten, dass das hier die erste Folge wird. Also Paramount wird gerade von oben nach unten durchgefiedelt und zwar ohne Öl. Also, das könnte eine tolle Saison werden mit ein paar schönen Folgen. Insofern, ich bleib da jetzt auf jeden Fall dran.
Schön. Das ist eine gute Sache. Dann schauen wir da mal auch rein. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Sticherlob los. Eigentlich nicht, weil ich kann es auch am Ende begründen. Ich habe einen Film, den Mo auch mal in Folge 69, Mo in der Porno-Ecke, mal nämlich mitgebracht hatte. Und zwar den Independent-Film Hundreds of Beavers, den man jetzt seit kürzem auch auf Amazon kriegt. Ich habe ihn, glaube ich, für 99 Cent geschossen. Gott sei Dank, denn ich kann zu dem Film kaum was sagen. Ich habe ihn nach 15 Minuten ausgemacht.
Oh!
Es ist überhaupt nicht meins. Ich verstehe, dass das Leute mögen. Ich verstehe auch, dass das kreativ ist und dass das mit einfachsten Billo-Mitteln wirklich eine Vielzahl von absurden Ideen zeigt, aber am Ende des Tages ist das halt einfach ein Live-Action-Cartoon im Stile von Roadrunner, Coyote, irgendwie so. Also es ist genauso albern, es hat genauso Comic-Logik und Comic-Physik und alles. Das muss man halt mögen. Ich stehe halt da gar nicht drauf. Ich konnte dem nichts abgewinnen. Ich habe halt wirklich dann vorgespult und dachte mir, ist der ganze Film, und der ist nicht mal besonders kurz, also der ist schon recht lang, dachte ich mir, ist der ganze Film so? Und dann habe ich so beim Durchscrollen, ja, der ganze Film ist so, nee, ich bin raus. Da konnte ich mich gar nicht drauf einlassen. Deswegen, wenn ihr auf so Cartoon-Humor mit witzigen Einfällen steht, dann Hundreds of Beavers gucken. Aber wenn nicht, dann ist es echt anstrengend, weil auch der Look halt echt wirklich so grottenschlecht ist. Das ist natürlich auch so gewollt, ein bisschen auch natürlich dem Budget geschuldet, aber es war für mich halt schlimm, das zu sehen. Ich hatte da keine Lust drauf.
Ja, dann kann ich euch nur verweisen auf die Folge, da habe ich diesen Film sehr gelobt. Ich mochte das sehr gerne. Das, was ich bemängelt hatte, war auch, dass er mir für den Gag zu lang ist, mit 108 Minuten. Das hätte man gut noch ein bisschen kürzen können. Aber was da an Liebe reingeflossen ist und diese ganzen Adaptionen, die im Hintergrund quasi so die Verneigung vor Everton Castello, Buster Keaton, Charlie Chaplin, die Stooges, das ist da alles drin. Und da habe ich einen weichen Fleck für. Deswegen, ich fand den super.
Sie.
Ja, sehr kontrovers, sehr kontroverses Meinungsdefizit. Wenn jetzt am Ende noch ein Twist kommt, Mucker,
schauen wir den auch noch. Nee, es ist eine große Romanze. Also in der halt hunderte von Beavern vorkommen. Ja. Nee, ist einfach. Ich verstehe, warum er es nicht mag. Ich hätte es besser gefunden, wenn er ein bisschen weiter geguckt hätte. Denn wenn die Hauptfigur nachher in die Fabrik kommt und sowas, das ist dann halt alles richtig abgefahren und so. Aber naja, wenn man sich da gar nicht öffnen kann, das kann ich nachvollziehen. Das ist ein absolutes Kunstding. Interessant ist, es hat so um die 100 bis 150.000 gekostet und hat über eine Million oder sowas eingespielt. Und die beiden sind wohl in Verhandlungen, was Größeres zu machen demnächst. Das würde mich natürlich freuen. Wenn sowas triggert, dann ist es ja genau das, was wir wollen. Ne?
Kriege jetzt bestimmt als nächstes einen Marvel-Film.
So ist das ja, doch. Du hast
so einen Indie-Film, zack.
Ja. Und dann eine Star Wars-Serie.
Kriegt der 200 Millionen. Macht los.
Mhm.
Ja, kontrovers können wir weitermachen, wenn du willst, Steven.
Ich weiß nicht, ob's kontrovers wird. Heads of State, gerade hochaktuell auf Amazon erschienen mit John Cena, der ja auch gefühlt irgendwie in den letzten Blockbuster-Action-Komödien omnipräsent zu sein scheint. Natürlich auch durch die Peacemaker-Serie und Suicide Squad. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch Idris Elba, der ja auch mitspielt. Die beiden spielen Oberhäupter von Staaten, ja, also einmal haben wir Mr. Derringer, gespielt von John Cena, der US-Präsident ist, und Sam Clark, gespielt von Idris Elba, der den UK Prime Minister spielt. Und die beiden, die können sich nicht so gut ausstehen, ne? Das liegt vor allem daran, dass Sam Clark mit Derringer gar nichts anfangen kann, weil der war früher Actionstar. Also so, ich sag mal, in der Art von Rambo. Ich weiß gerade nicht mehr, wie seine Filme hießen. Irgendwas mit Cobra. Weißt du das noch?
Nee, ich glaube auch Cobra, weil das ist ja dann der direkte Link zu Stallone, ne? Der ja auch einen Film hat, der so heißt.
Genau, und er spricht ihm halt die politische Kompetenz ab, was ich sag mal, durchaus auch begründet ist. Er benimmt sich halt so ein bisschen rüpelig, unbeholfen, ist vielleicht auch nicht so, nicht ganz der Intelligenteste, würde ich vielleicht nicht sagen. Also später zeigt sich dann schon, dass er zumindest auch ein bisschen mitdenken kann. Aber die beiden treffen dann zum ersten Mal aufeinander und kommen sich in die Wolle. Und bei dem Auftritt, den sie haben, läuft irgendwie alles nicht so wie geplant. Und als PR-Coup soll dann Derringer Clark in die Air Force One einladen, um dort mitzufliegen, damit sie halt schöne Bilder haben und damit das halt irgendwie ein tolles Ding wird. Dann wird die Air Force One abgeschossen, überfallen und die landen irgendwo in Weißrussland, müssen sich durchschlagen und dann diesen Komplott, der dahinter steckt, irgendwie aufdecken und natürlich zusammenwachsen und sich näher kennenlernen und eine Bromance wird da am Ende dann draus. Das kann man ja auch irgendwie erwarten bei so einem Ding. Ich muss sagen, das ist kein übermäßig guter Film, aber ich hatte eine kurzweilige, entspannte Zeit. Ich finde, die beiden haben eine ganz gute Chemie miteinander. Es gibt ein paar lustige Szenen, ja, zum Beispiel, wenn sie auf diese weißrussischen Hillbillies treffen, die zu irgendeinem Gabba-Techno da in einem kleinen Waldhäuschen da im Wald rumtanzen und die dann vermöbeln. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz fesch, ganz kurzweilig. Das Ding ist halt natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen, was die Story angeht. Also das ist im Grunde genommen das, was G8, G20, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
G20, ja.
G20 hätte sein können, wenn er sich nicht so ernst genommen hätte. Ja, und deswegen, ich finde, der tut nicht weh. Und wenn man die beiden Hauptdarsteller mag und auch das Genre, dann wird man hier auf jeden Fall ganz gut unterhalten. Mo, was sagst du?
Ja, das ist, also wir haben den angefangen und haben ihn ausgemacht, weil der einfach, wir waren nicht im richtigen Headspace beim ersten Mal, weil du musst deinen Kopf komplett leer machen. Idealerweise ist das so ein Freitagabend-Ding, wenn du irgendwie gar nichts weiter mehr aufnehmen kannst, dann ist das, was sie dir hier erzählen, komplett ausreichend. Es gibt ein paar Witze, es gibt auch diesen Running Gag, dass er sich halt, John Cena jetzt in seiner Figur halt sehr, ist er super unsicher, weil er will unbedingt von der Figur von Idris Elba gemocht werden. Er will von der ganzen Welt gemocht werden, aber gerade der ärgert ihn. Das ist so ein Running Gag, dass er halt mit dem Vorgänger mal essen war und warum er ihn denn nicht eingeladen hat, das kommt so immer wieder. Und ja, Action-Sequenz möchte ich jetzt fast nicht nennen, sondern diese Prügelszene mit den Gabba-Affen ist wirklich ganz charmant. Da kann man nichts sagen. Aber erwartet hier nicht zu viel. Das ist maximal eine 6. Also wirklich maximal. Ich habe den gleich gesehen, als er rausgekommen ist, beziehungsweise angemacht. Eine Woche später dann gesehen. Ich weiß wirklich noch so drei, das mit dem Verkloppen weiß ich noch, dass er irgendwann verliert einen Schuh auf dem Baum. Das ist sowas, was sich mir eingeprägt hat. Warum weiß ich nicht. Und viel mehr ist nicht übrig geblieben. Also der wird auch nicht viel Cash Space bei euch einnehmen. Insofern kann man den ganz gut mal wegschlulzen.
Also ich fand die Capture-Szene von der Air Force One okay. Also fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Allerdings halt, wie man das aus solchen Filmen mittlerweile gewohnt ist, ist das CGI halt wirklich schlimm. Also.
Ja. Und der wird auch nicht ganz billig gewesen sein. Amazon sagt uns das natürlich nicht, damit man sich nicht drüber aufregt. Es sei denn, es ist mit Absicht ganz, ganz teuer, weil sie dann über diesen Clickbait und Ragebait irgendwie noch ein paar Zuschauer haben wollen. Aber der Film verkauft sich von alleine. Du hast zwei coole Hauptcharaktere, die mögen wir beide. Also insofern, ja.
Ja, also das, den schreibe ich mir mal ganz vorsichtig auf den Zettel. Ich hätte ihn jetzt eigentlich nicht geguckt, weil er wirkte zu blöd und G20, das tut immer noch weh. Danke, dass du die Wunde wieder aufgerissen hast. aber Dönes Idris Elba, sagst du immer, Berg, ne?
Idris Döner Elba.
Dönes, ach ja, genau, so. Und ja, und außerdem, John ist ja auch so ein kleiner Cena-Stealer. deswegen.
Gott, das ist schlecht.
Mann.
Ich mag den, das wollte ich damit sagen. Die beiden zusammen, ja. Doch, ich glaube, das werde ich mal nachholen.
Ja. Naja. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch die perfekte Verbindung, denn ich habe einen Film mitgebracht, den habe ich jetzt geschaut. Und ich weiß, Mo hatte den geguckt und jetzt gerade kurz vorher hatten wir uns abgesprochen. Mo so, ich weiß davon gar nichts mehr. Mhm. Davon überhaupt nichts mehr. Was kein gutes Zeichen ist, aber naja, das gibt's eben manchmal. Es kommt so ein Film, da denkst du dir, hä, warum habe ich denn davon noch nicht gehört? Weil im Falle dieses Films, nämlich mit dem Titel Riff Raff, der auch bei Amazon Prime jetzt zu haben ist, ist das schon Star Power, die da mitspielt? Also die Hauptrolle ist Ed Harris, Jennifer Coolidge hat eine Rolle, Lewis Pullman hat eine Rolle, Pete Davidson, Bill Murray, die sind da alle mit dabei. Mhm. Und das mutet so ein bisschen an wie so eine, ja, Coheneske Gangster-Komödie, irgendwie so ein bisschen schräg. Und du denkst dir, ja, perfekter Freitagabend-Hirnausfilm. Habe ich auch als solchen dann gewählt und naja, war dann doch ein bisschen zäh und ein bisschen anstrengend und so viel Fun war auch nicht dabei. Ja, das ist so ein bisschen der Film, worum geht's. Ed Harris spielt Vincent. Der Film spielt hauptsächlich in einer Hütte im Wald und dort ist er mit seiner neuen Frau, gespielt von Gabriel Union, und deren Sohn, DJ, gespielt von Miles J. Harvey, und die, ja, sind dort eben über Silvester in dieser Hütte, das ist das Ferienhaus von denen, und es kommt mitten in der Nacht dann Lewis Pullman mit seiner Verlobten, gespielt von Emanuela Postaccini, und die ist hochschwanger und sie bringen noch die Mutter aus erster, oder seine Mutter mit, quasi die erste Ehefrau von Ed Harris, gespielt von Jennifer Coolidge. Und die ist halt komplett benommen und die wuchten die mitten in der Nacht da aufs Sofa und lassen die erstmal ihren komischen Rausch ausschlafen. Und dann entwickelt so sich diese Story, dass der Sohn halt immer schon ewig von zu Hause weg war, mit seinem Vater nicht viel zu tun hatte, jetzt eben auf einmal auftaucht, weil er irgendwie Probleme hat. Und parallel dazu sehen wir Pete Davidson, der Lonnie spielt, und Bill Murray, der Lefty spielt, und die beiden wollen wohl offensichtlich ihn einfangen und sich irgendwie an ihm rächen wegen irgendwas, was da passiert ist. Und diese ganzen Verwicklungen kriegen wir dann so auf den Tisch gepackt, dass er da halt in Schwierigkeiten ist und es geht natürlich um Rache und um Ehre und also um nichts. Und dann kommt das dann halt zum Clou, wo die dann alle aufeinandertreffen und dann gibt's auch mal so ein bisschen Mortier und ein bisschen Bedrohung da. Also das ist alles schräg irgendwie. Und ist auch so ein bisschen auf Sparflamme, hat aber seine Momente. Also meine Lieblingsknitterfresse Ed Harris, die sehe ich auch immer mal wieder ganz gerne. Der ist auch hier irgendwie ganz cool. Aber die Konstellation gibt, glaube ich, mehr her. Und ich finde, der könnte viel abgedrehter und viel schräger sein. Ich glaube, dann würde er richtig Spaß machen. Es gibt eine herrliche Episode zwischendrin. Vielleicht kann sich Mo daran erinnern. Denn die Gangster sind zuerst beim Haus von Ed Harris, bei seinem richtigen Haus, wo die ja nicht sind, weil die ja im Ferienhaus sind. Und das ist in so einer wirklich reichen Villengegend und die brechen da halt ein und dann kommen die Nachbarn auf einmal rüber und sagen, Mensch, wir haben Licht gesehen, wir wollten mal nach ihnen sehen, suchen Sie hier den Vincent und seine Familie, die sind in ihrem Ferienhaus und so, und die sind so richtig schön pratzendoof. Also die sind voll in ihrem Film von, ja, wir sind hier eine Nachbarschaft, hier ist alles sicher und jeder vertraut jeden, alle Türen sind offen und checken halt gar nicht, dass das halt wirklich Gangster sind, die den was Böses wollen. Und der eine vergisst noch seine Handfeuerwaffe auf dem Sofa und dann kommen die noch so ans Auto gerannt und so, hier, sie haben ihre Waffe vergessen. Das ist so herrlich absurd. Also in dem Stil hätte der ganze Film sein können, das wäre richtig gut. Aber alles andere fühlt sich so ein bisschen lasch an und dass Mo alles vergessen hat, spricht auch so für sich, würde ich sagen.
Ja, also ich kann mich noch an die Szene erinnern, wo sie irgendwie in einem Supermarkt oder sowas einkaufen sind. Was ich noch charmant fand, oder dass Bill Murray hier gegen seinen typischen Charakter spielen sollte. Aber es scheint halt eben so, dass das Drehbuch irgendwie auch nicht so richtig ausgegangen. Also mit dem Cast hättest du hier einen richtigen Burner machen können. Und das Beste ist halt, Jennifer Coolidge ist so laut und so frech, wie wir sie kennen, aus allem, was sie sonst normalerweise macht. Und das ist immer irgendwie funny. Und ich habe ein riesen Herz für Ed Harris. Der kann eigentlich nicht schlecht, deswegen. Aber ich erinnere mich wirklich. Ich habe jetzt hier nebenbei auch nochmal den Trailer laufen lassen. Ich weiß schon, was sie da gemacht haben und wo es angefangen hat, wo es aufgehört hat. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ist das jetzt eine Comedy oder ein Krimi oder sowas, könnte ich dir nicht sagen, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass die Gags nicht landen. Und
nee,
auch,
der ist nicht besonders funny. Nee. Der ist sogar sehr, sehr ernst zwischen. Es gibt, das ist auch eine der wirklich guten Szenen. Es gibt eine ziemlich ernste Szene mit viel Suspense, nämlich als du siehst, warum der Sohn, gespielt von Lewis Pullman, da mit seiner Freundin, da in Schwierigkeiten geraten ist, weil es da so eine heikle Situation gab mit dem Ex-Freund von ihr. Und die sind dann in so einem Restaurant und dann eskaliert die Situation so aus nichts, so ganz schnell. Und du weißt vorher, okay, hier sind komische Vibes und dann wird das ganz schnell ganz ernst. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Szene gewesen, die aber komplett nicht zum Rest des Films passt. Irgendwie alles irgendwie so komisch zusammenklamottet, weiß ich nicht.
Klamottet.
Kann man sich sicherlich mal angucken, tut jetzt auch nicht weh. Ist auch schön, die Schauspieler mal so in dieser Konstellation alle zusammen zu sehen. Also der große Wurf ist es gar nicht.
Nee. Geht, also würde ich genauso sagen, von den Sachen, die wir heute mit haben, gibt es auf jeden Fall deutlich Besseres.
Mhm. Joa.
Ja.
Zum Beispiel.
Dann gebe ich gerne weiter.
Ja. Zum Beispiel, ja, wie soll ich das jetzt machen, den Ball aufnehmen, ohne mir am Ende den Stock selbst in die Speichen zu hauen? Als ich das erste Mal von The Ugly Stepsister gehört habe, war das ganz oben auf meiner Most Wanted-Liste. Also natürlich nicht Anfang des Jahres, da wusste ich noch nicht, dass der Film existiert, aber ich wollte den unbedingt sehen. Und ich tat das nun. Und ich glaube, Mo und Steven haben den auch geschaut, aber der liebe Berg, falls du gar nicht weißt, um was es da geht oder ihr da draußen. Ich sag's noch mal ganz kurz. Das ist halt im Prinzip die klassische Aschenputtel-Geschichte neu gedacht, neu gesponnen als, naja, sehr schwarzhumorige, teils aber auch echt böse Body-Horror-Version. In dem diesmal nicht Aschenputtel selbst im Mittelpunkt steht, sondern eben die Stiefschwester Elvira. Und die Aschenputtel heißt in der Geschichte Agnes, das ist, beziehungsweise Cinderella, ich komme da mal durcheinander, was ist, aber das ist sozusagen die Cinderella in dieser Version mit ihrem typischen Aussehen, dem makellosen Gesicht, den blonden, wallenden Haaren, dieses perfekte gesellschaftliche Idealbild einer Schönheit, auch vor allem zu der Zeit. Und die Ugly Stepsister, also Elvira mit Zahnspange und Pausbacken und ein bisschen blöde und auch ein bisschen, die fällt halt aus dem Raster so, ne? Und die Elvira schwärmt ganz obsessiv für den Prinzen. Das ist ihr einziges Ziel, sich den zu bekommen. Und hier wird es noch mit so einer ironischen Seitennote quasi ergänzt, dadurch, dass, also im Prinzip, wer den Prinzen bekommt, der wird reich. Aber das ist ja auch im Prinzip der Antrieb im Aschenputtel, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Bin nicht ganz so märchenfit. Aber ich glaube eigentlich, letztendlich ist dieser Film 1:1 die Erzählung vom Aschenputtel, bloß eben anders geframed. So könnte man es vielleicht besser ausdrücken. Und eine der großen Stärken des Films, finde ich, ist auch, was die Hauptdarstellerin hier macht. Lea Mirren heißt die. Insgesamt kannte ich niemanden aus dem Cast. Das ist ein norwegische Produktion, Regiedebüt von Emily Blichfeld. Als Regiedebüt müsste man den Film eigentlich noch wesentlich höher crediten, als ich das jetzt tue. Denn insgesamt war ich trotzdem, ich diese Idee so cool finde, ein bisschen unterwältigt und teilweise sogar gelangweilt von dem Film. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Ich glaube, ich habe aber auch einfach meine Erwartungen viel zu hoch geschraubt, weil der Film wurde dir halt auch so vermarktet als die Mittelalter-Version von The Substance. Und das ist er vielleicht in seiner Grundaussage irgendwo schon, die eben ähnlich wie in The Substance einfach sehr, sehr platt ist. Aber darüber hinaus bietet der mir als Body-Horror-Fan nicht wirklich was Neues. Er hat gar keine tiefere Ebene. Also der Film ist halt wirklich einfach genau diese Erzählung. Bloß einmal die Hauptdarstellerin eben der Erzählung geswitcht. Und darüber hinaus ist er eben auch, er hat zwar ein interessantes Setting und einen coolen Look und er hat hier und da auch mal wieder Bilder, die sich durchaus, ja, wie soll ich das sagen, bei denen empfindsame Menschen durchaus ihre Probleme bekommen könnten, so, ne? Nase brechen, Wimpern annähen und da gibt's einige Sachen. Der Fuß muss ja irgendwie, das ist auch zu groß und muss ja irgendwie in den Schuh passen, da könnt ihr euch denken, was vielleicht passieren könnte. Aber der macht da nichts, nicht, also er gibt mir nicht was darüber hinaus mit, also irgendwas, irgendeine Symbolik, die ich von so einer Art Film, von so einem durchaus künstlerisch angehauchten Film noch mitnehmen würde. So, ich habe da auch irgendwie unweigerlich, vielleicht weil die Motive so ein bisschen ähnlich sind, ein bisschen an sowas wie Black Swan auch denken müssen. Ein Film, der ja auch eine mitunter sehr, wie soll ich das sagen, sehr einfache Erzählung ist. Ne? Dieser Wettlauf, einfach dieser Schwan zu werden und dann kommt eine Konkurrentin rein und dann gibt's diesen Tanzlehrer und um den wird gebuhlt. Das sind alles so ähnliche Motive, die auch hier in der Ugly Sepsis drinstecken. Aber dieser psychologische Aspekt, der fehlt hier völlig. Also die Figur ist halt hohl und die bleibt bis zum Ende auch hohl und der Film hat am Ende auch gar keine Botschaft darüber hinaus. Er ist sogar am Ende, das ist der Film halt auch in seiner Endaussage einfach nur Aschenputtel. Und es ist halt Aschenputtel in brutal, so. Und der spielt mit diesen ganzen bekannten Tropen des Originalmärchens und so. Und dann habe ich immer gedacht, aber jetzt macht er was anderes und eigentlich macht er es dann eben doch nicht. Deswegen blieb der bei mir leider hinter den Erwartungen, aber finde trotzdem, gerade wie gesagt, als Regiedebüt aus Norwegen, ist das halt einfach trotzdem ein krasses Ding so, ne? Musst du halt erstmal einfach mit aus dem Nichts so ein Ding auf die Beine stellen, was ja schon auf Festivals jetzt ziemlich rumgereicht wurde und auch durchaus viele Fans bekommt. Ich bin leider keiner davon, aber wie war es denn bei euch beiden?
Ja, also ist erstmal eigentlich gar nicht mein Genre und auch schon gar nicht die Zeit, in der der spielt. Das ist eigentlich alles, all das, was mich eher abschreckt. Jetzt habt ihr beiden den geschaut und ich habe viel Gutes auch über den Film gehört und deswegen dachte ich, ich probiere es mal und vor allem, weil ich halt auch gehört habe, dass so Body-Horror technisch da auch das ein oder andere dabei ist, wo man einen starken Magen braucht, da war ich dann doch ein bisschen interessiert und da das ja auch nicht so mein Ding ist, dachte ich zwar den ganzen Film über, oh, bis jetzt ist es eigentlich ganz seicht, aber hinten raus, wie gesagt, du hast den Fuß erwähnt und ich sag mal so, wie sie dann das Unliebsame aus sich herauskehrt, das fand ich dann schon ziemlich widerwärtig. Ja, dich hat das vielleicht nicht mehr so abgeholt, aber ich finde halt, der Film hat halt, dass der schon eine Aussage hat. Also ich finde, der will halt ganz klar, und das macht er ja mit dem Vorschlaghammer, mit diesem ziellosen Schönheitswahn abrechnen. Ja, und dass dann halt das Ende auch so endet, wie es ist, das zeigt ja, dass das im absoluten Nichts landet. Ja,
ja, das meine ich. Also hat er natürlich diese Aussage, ähnlich ja wie auch bei The Substance, haben wir aber ja auch kritisiert, dass der keine Shades hat. Also das ist halt, du weißt am Anfang des Films, das ist nicht gut, diese Umgebung und dieser gesellschaftliche Druck. Und der ist hier natürlich nochmal anders, weil das in einer anderen Zeit spielt, nochmal ein bisschen krasser, Männer- und Frauenbilder. Aber im Prinzip ist es halt nichts darüber hinaus. Also der Film gibt dir jetzt, während er läuft, also hat mir zumindest keinen Denkanstoß gegeben und das finde ich ein bisschen schade. Der hätte durchaus das Zeug gehabt, hier und da noch ein paar andere Sichtweisen und Elemente mit reinzubringen oder vielleicht auch einfach ein ganz anderes Ende zu bringen, hinten ein Statement zu setzen oder so, weißt du, aber finde, da traut er sich dann nicht und wirkt eher wie eine Provokation. Also der ganze Film wirkt für mich eher so, als will er ein bisschen edgy sein, will er ein bisschen stänkern, so, weißt du, und konnte ich nicht ganz abschütteln.
Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil für mich war die Message klar, wir zeigen euch das Märchen, mit dem ihr seit ihr lebt, konfrontiert werdet, mit der schönen Variante, hier ist alles schön, schön, schön und wir zeigen euch jetzt das, was, wenn die Grimms mal irgendwann was aufgeschrieben haben, das war eher das, was wir hier gesehen und nicht diese weichgespülte Variante, hier ist alles ekelhaft die ganze Zeit. Die Mädchen, die wir hier kennenlernen, das sind ja Teenager, die sind vielleicht 16, 17 oder sowas, freuen sich auf den Ball mit dem Prinzen und in der schönen Variante, dann ist das alles so happy und freiwillig und so. Und hier wird dir gezeigt, es geht ums nackte Überlegen, Leben und außerdem ist das im Grunde ja Kinderhandel. Die Kerle, die sie da treffen, sind alle viel älter, die wollen die ganze Zeit nur knattern, sonst gar nichts. Und es soll halt eben zeigen, die die fiese Stiefschwester, die wir alle aus den Märchen kennen, warum ist sie denn fies? Und diese Variante zeigt uns das. Sie ist gar nicht fies, sondern sie will halt, ihre Mutter treibt sie an, dass sie den Prinzen heiraten soll. Und dafür tut sie halt eben alles, weil sonst ihr sie sind sonst alle dem Untergang geweiht. Die Mutter prostituiert sich die ganze Zeit und sie, die Hauptdarstellerin, das ist halt der Body-Horror, den wir hier erleben dürfen, der auch noch so gemacht wird, dass der nachvollziehbar ist. Also ich sag nur, Bandwurm-Eier ist einfach so geil. Ich muss wirklich sagen, dies Jahr ist wieder so eine Handvoll von den kleineren Filmen, die auch so ein bisschen in diese Horror-Ecke gehen. Body-Horror, schwarze Satire ist ja aber auch maßgeblich. Also vielleicht hast du einfach mehr Horror erwartet, ich nicht. Ich wollte ich habe genau gekriegt, was ich wollte. Ich kannte keinen der Schauspieler. Die waren alle in ihren Rollen, waren sie sehr, sehr gut. Allen voran Lea Mirren als Elvira ist einfach brillant. Ich finde die super. Ich nehme dir alles ab, was sie da durchmacht und das ist schlimmes Zeug. Ich mochte auch, also man sieht, dass der Film jetzt nicht wahnsinnig viel Geld hat, aber die holen echt das Maximum raus. Und vielleicht war deine Erwartungshaltung da wirklich ein bisschen anders. Ich fand den fesselnd. Ich habe mich gar nicht gelangweilt. Ich konnte nachvollziehen und ich habe eigentlich darauf gewartet, oh Gott, was kommt jetzt als nächstes? Was kommt jetzt als nächstes? Wir sehen ja im Trailer dann diese berühmte Szene, dass wenn der Fuß in den Schuh passt, dann werde ich dich heiraten. Was natürlich jetzt hier als Aufhänger genommen wird, wie weit ist sie bereit zu gehen? Und das Ganze hat dann einfach ein Ende im Ende. Also da kommt nichts mehr, weil danach nichts mehr kommt. Also das ist halt eben kein Märchen. Und was hätten sie sonst machen sollen? Ich mochte, es hat mich so ein bisschen an die ruhigeren Sachen von Sofia Coppola erinnert, aber auch so ein bisschen an, so vom Stil her halt eben an Titan zum Beispiel. Und deswegen, das ist ein Film, den werde ich nicht zum letzten Mal geguckt haben, weil ich habe mir den schon bestellt. Und vielleicht kommt er sogar auf die Liste, weil ich war von vorne bis hinten überrascht.
Also da kann ich direkt einhaken. Das ist ein Film, den ich definitiv nicht nochmal schauen werde. Das ist halt. Ich bleib halt dabei,
das ist eklig. Und das, was, also ja. Ich bin ja auch zart beseitet, wenn sie dann, keine Ahnung, wann das hier ist, 1700 schieß mich tot, das erste Mal über künstliche Eyelashes reden und wie die dann angebracht werden, das ist schon, wow. Also, das mit der Nase, das ist klar, aber nee.
Ja, das ist könnte tatsächlich wirklich der Punkt sein. Ich habe wirklich mehr Horror gehofft. Also zum Beispiel auch einfach, dass sie jetzt, wo ich euch habe, so reden hören, ich glaube, ich habe auch erwartet, dass sie das nicht will. Also das, ich hätte es viel spannender gefunden, wenn Elvira gar nicht den Prinzen möchte, aber dazu gezwungen wird, und weil dann wäre, aber sie lässt das ja alles freiwillig über sich ergehen und dann ist es natürlich so eine Metapher auf Schönheits-OPs, klar verstanden. Aber das hätte ich zum Beispiel spannender gefunden, weil es dann eben noch morbider und finsterer wäre. Und wie gesagt, ich finde, der Film ist wirklich eher eine Satire. Und das muss man vielleicht klar wissen. Und wenn man sagt, genau, dass als Satire funktioniert, der wunderbar als Body-Horror, hat
mich jetzt nicht so vom Hocker. Ja, aber du hast ja diese Ebene mit, es gibt ja zwei Frauen, die quasi, kennen wir auch aus der Geschichte, die hässliche will den Prinzen. Und die andere in der Variante, die wir kennen, will den Prinzen auch, aber hier halt eben nicht. Ne, die sagt ja an einer Stelle ganz klar, das will ich alles nicht. Und im Grunde geht's halt eben neben dieser ganzen Schönheitsoperation halt eben auch darum, dass im Grunde Mütter ihre Töchter verkaufen in der Hoffnung, dass sie einen Ausweg finden aus dem Elend, in dem sie drinstecken. Das ist ja der Aufhänger. Sie heiratet jemanden und kommt neu in eine Familie, in Tüdelchen gesetzt. Und dann ist er halt nicht das, was er sagt, was er ist. Ne? Aber gut.
Aber die Mutter hat ja dann trotzdem jeden, es war ja die Obermilf vom Mittelaltermarkt.
Ja, ja,
die hat ja wirklich jeden einfach selber dann aufgerissen, als die Tochter zu blöde war.
Sie hat sie einfach prostituiert. Also sie muss halt überleben.
Ja, aber ich meine, die Prinzen sind ja auf die Mutter steil gegangen. Das war wie Stiflers Mom halt. Ne? Und die Elvira wollte irgendwie keiner. Aber ist ja egal. Also wir haben es ja ganz gut analysiert. Das ist ein für Freunde. Für Freunde des schwarzen Humors ist es was. Für wer jetzt ein zweiter Substance, das ist vielleicht auch wieder False Marketing so ein bisschen gewesen, ne? Ist es jetzt nicht unbedingt. Aber was ich richtig cool fand zuletzt noch, Mo, und ich glaube, das hat ist bestimmt auch was dir positiv aufgefallen ist, Steven bestimmt auch, die Musik, die war so schön asynchron oder also atonal zu dem gezeigten. Es war ja, so ein Synthwave-Soundtrack. Den fand ich toll. Also das hat irgendwie überhaupt nicht gepasst und da hat schon so eine schöne Disharmonie geherrscht.
Und normalerweise mag ich solche Sequenzen halt immer überhaupt gar nicht. Entweder wenn am Anfang eines Films irgendwie 3 Minuten lang irgendwie eingeblendet wird, wer mitspielt und irgendwelche Musik läuft. Und hier war es halt so, dass ja von Agnes der Vater stirbt und dann gab es ja dieses Mahl und dann liegt er da irgendwie so tot drapiert und man schwenkt so an dem Essen vorbei und sieht im Hintergrund, wie er liegt. Und dazu läuft Musik, die ich in einem Tarantino-Film, also diese ganze Szene hat für mich Tarantino geschrien. Also das fand ich auch super. Und ich fand halt aber auch, dass das komplett unerwartet ist. Also wie du gesagt hast, dieser Soundtrack ist komplett diametral zu dem, was man erwartet. Also irgendwie strange und dadurch auch gut.
Ich fand den super. Also der macht auch Spaß zu hören. Findet ihr auf den üblichen Streamern Wilde Tuff oder wie auch immer man das ausspricht. Ich habe mir das natürlich dann gleich angehört und das ist wirklich so ein bisschen verträumtes 80s-Synthie-Ding. Das hätte auch bei Stranger Things oder so laufen können und passt dann halt irgendwie gar nicht da rein. Aber gerade das, was sie mit dem Vater machen und sowas. Seid ihr bis zu den Endcredits geblieben? Nach den Endcredits? Ja, so. Das ist halt schon. Ich fand den super. Gibt's nichts zu meckern.
Ich freue mich für dich.
Ja. Toll, jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich der einzige Nappel bin, der es nicht geschafft hat, den Säude zu gucken.
Ja, schäm dich.
Ach,
ja,
fühl dich recht. Nicht schlecht. Fühl dich nicht schlecht.
Aber das ist auch tatsächlich ja einer, guck mal, unsere Meinungen gehen auch hier weit auseinander, da kannst du noch mal was zu sagen demnächst.
Ich
glaube, das ist bei dir ein mega Volltreffer, auch ein Listenkandidat, oder du findest ihn noch schlechter als ich. Ich glaube, dazwischen gibt's nichts.
Gut, Herausforderung angenommen. Dann gehen wir einfach mal rüber zu einem Film, den wir auch alle geguckt haben. Nee, außer Steven. Steven hat ihn noch nicht geschafft, aber wir haben den geschaut und zwar kriegt man jetzt auf Disney Die Amateur mit Rami Malek. Und ich muss sagen, ich hatte damals von dem Film zum ersten Mal gehört, als ich nämlich im Kino saß und den Trailer gesehen habe und dachte mir, ja, das ist bestimmt ein ganz cooler Film. Ich hatte eigentlich Bock drauf. Und wir kriegen hier natürlich einen relativ generischen Thriller. Das kann man schon vorwegnehmen. Wir haben mit Die Amateur hier eine Geschichte von dem typischen nerdischen Typ vom CIA, nämlich hier gespielt von Rami Malek, der spielt Charlie, ist bei der CIA Kryptologe, hat also mit wirklich krassen Computer-Verschlüsselungskram und sowas zu tun. Und seine Frau ist international tätig und geht auf Geschäftsreise und will noch, dass er mitkommt und sagt dann, nee, das nächste Mal und ich muss hier irgendwie meine ganzen Zahlenfriemeleien machen und so, ist ganz wichtig alles mir. Und sie ist dann in London und während sie dort ist, gibt es eine Geiselnahme in dem Hotel, wo sie eben mit ihrer Arbeit so eine Tagung hat und sie wird als Geisel genommen und dann hingerichtet von den Geiselnehmern. Und er ist natürlich an der Quelle und will von seinen Chefs beim FBI, beim CIA, dass eben die Täter gefasst werden und dass sie das verfolgen sollen und die zur Rechenschaft ziehen. Und es wird relativ schnell klar, dass kein so richtiges Interesse besteht. Man weiß erstmal noch nicht so richtig, warum, aber es besteht kein wirkliches Interesse, das zu verfolgen. Es wird immer so mit dieser typischen Begründung, ja, es geht uns um das Netzwerk und wir wollen das größere Ganze und sowas. Und er ist damit halt total überhaupt nicht zufrieden und stellt eigene Nachforschungen an und kommt dann zu dem Punkt, wo er dann was findet, wo er seine Vorgesetzten in der Hand hat und sagt, hier, ich möchte bitte von euch ausgebildet werden und möchte die Mörder meiner Frau selber töten. Und dann geht das halt eben so alles los. Und dann gucken wir ihm eben dabei zu, wie er eben kein so richtig ausgebildeter CIA-Agent wird, weil es einfach nicht in ihm steckt und er das Ganze dann aber anders löst mit seinen ganzen Computerskills und Kontakten und sowas. Und das ist halt so ein typischer Thriller, der halt diesen Underdog so ein bisschen in den Vordergrund stellt und dann eben zeigt, dass der eben nicht wie James Bond dort durch die Gegend rennt und irgendwelche Leute verkloppt, sondern das alles so ein bisschen mit Köpfchen macht. Und da ist auch Rami Malek echt gut gecastet für. Der passt halt Typecasting-mäßig genau in dieses Bild und diese Figur hinein. Das hat mir auch Spaß gemacht und ich mochte auch insgesamt, was die sich in dem Film so einfallen lassen haben. Mit Logik brauchst du nicht unbedingt kommen. Der hat wirklich große Logiklöcher und das ist auch alles nicht glaubwürdig, was da passiert. Aber ich glaube, bei so einer Art von Film ist es auch relativ Wurst. Ich hatte damit eine gute Unterhaltung. Das ist kein überragender Film, Und der hat auch natürlich seine typisch abgeschmackten Momente, das gibt es schon. Und der hat auch ein bisschen Kitsch hier und ein bisschen pathetische Szenen dort. Aber so insgesamt ist das schon ein ganz unterhaltsamer Streifen gewesen. Wie seht ihr das?
Du, ich müsste jetzt hier schon wieder sehr lange überlegen. Wir haben den geguckt, als er ins Kino gekommen ist. Ich war mir auch ganz sicher, dass ich drüber geredet habe. Habe ich aber scheinbar nicht. Fangen wir mit dem Guten an, Rachel Brosnahan. Fangen wir mit dem Schlechten an, Rami Malek.
Ist nur 5 Minuten drin, meinst du? Achso,
ich dachte. Ja, ist leider nur 5 Minuten drin und dann muss ich mir die ganze Zeit diesen Menschen hier ansehen, von dem viele behaupten, er kann Schauspielern, was nicht der Fall ist. Ich habe seine Robot-Serie noch nicht gesehen. Das war ja wohl der Grund, warum der aufgestiegen ist. Das werde ich sicherlich nochmal nachholen. Das traue ich ihm auch zu, aber hier ist es halt so, das ist so vorhersehbar alles.
Ja, das ist es. Das möchte ich nicht irgendwie noch schönreden. Also nee. Das ist wirklich generisch hoch 10 und ich habe auch nicht gesagt, dass er gut Schauspieler ist. Ich habe gesagt, der ist gut getypecastet. Ja. Also der passt genau in dieses Ding rein.
Halt. Ja, also die gesamte Geschichte ist natürlich schon mal absurd. Er ist jemand, der eigentlich für das, was er dann machen will, nicht geeignet ist. Er ist halt der Nerd und der Nerd sorgt dann dafür, dass die sich aber alle mal richtig umgucken werden. Ich nehme ihm das halt die ganze Zeit nicht ab. Das hat mich genervt. Ich könnte dem höchstens eine 5 geben. Die Hälfte der Geschichte habe ich schon vergessen und in der anderen Hälfte ist genug Quatsch drin, um sich drüber aufzuregen. Im Vergleich zum Beispiel zu Heads of State, der jetzt auch nicht besonders gut ist, aber wenigstens die Comedy-Schiene so ein bisschen bedient. Oder auch G20, der sich leider komplett ernst nimmt, aber so scheiße ist, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass man den mit ein paar Cola rum nochmal lustig auf dem Sofa gucken kann, würde ich sagen, der hier kann einfach da bleiben, wo er ist, bei Disney da rumgammeln, bis er irgendwann vom Sender wegfliegt und dann war es das für mich. Also Ende.
Wow. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das der krasseste Überraschungshit des Jahres ist. Dafür ist der dann doch sehr unterwältigend. Aber ich kann euch irgendwie gar nicht daran zustimmen, dass der Film vorhersehbar ist. Oder, also anders. Der Trailer des Films hat ja eigentlich darauf abgezielt, dir zu verkaufen, das ist John Wick. Bloß der kann nicht schießen, dafür ist er gut am Rechner. Also Mr. Robot macht aber das gleiche wie John Wick. Ne? Dem wurde die Frau genommen, jetzt geht's
John Wick am Keyboard.
Genau, John Wick am Keyboard. Richtig. Und das hat er dir so ein bisschen verkauft. Und das ist der Film nicht. Der ist sehr nüchtern, der ist sehr trocken, der ist sehr ruhig. Es gibt wenig imposante Set-Pieces. Am ehesten würde mir dann noch dieser Mega-Pool da einfallen, wo ich niemals drüber schwimmen würde. Und das sieht man ja auch schon im Trailer so. Aber was ich halt so krass an dem Film fand, ist, dass der in keine dieser typischen, der ist nicht über diese typischen Sachen gestolpert, in die so eine Art von Film immer unweigerlich reintrapsen. Also keines dieser Fettnäpfchen hat er so wirklich mitgenommen. Das geht ja dabei los, und das ist, ich würde nicht sagen, dass es ein Spoiler ist, aber ich sag jetzt einfach trotzdem, die Frau bleibt tot. Ich habe die ganze Zeit gedacht, am Ende kommt sie, hat einen Sack über dem Kopf. Genau, so. Dann ist er wirklich, er killt halt einfach alle. Er ist halt einfach böse und er hat seinen eigenen moralischen Kompass und deswegen denken wir halt, okay, der hat seine Frau lieb gehabt, deswegen darf er das machen. Aber eigentlich ist es schon so ein bisschen fragwürdig, was er hier tut als Selbstjustiz. Und das sagen ihm ja auch gewisse Menschen ständig. Klar, er ist super Plot-Convenience und immer in der letzten Sekunde kommt in irgendein Deus Ex Machina-Moment und so. Das ist unlogisch, gebe ich euch. Aber ich habe am Anfang des Films, als der losgegangen ist, ich habe den Facepalm gemacht. Ich sagte, ich weiß genau, was jetzt passiert. Aha, sie ist nicht tot. Aha, Lösegeld. Aha, der ist dann doch. Und am Ende ist aber eigentlich doch alles anders gewesen. Oder beziehungsweise ist es interessant, dass der Film überhaupt nichts Besonderes ist, aber dadurch, dass er eben diese ganzen Mechanismen nicht bedient, die ähnliche Agentenfilme ständig dir wiederkauen, war ich einfach positiv überrascht, weißt du, dass der einfach dann doch so gritty war, dass dann am Ende einfach wirklich es nur um seine Mission ging und da kein Twist war und nicht der war noch mit dem verwandt und die Frau war eigentlich der Mafia-Boss und es ist einfach alles nicht passiert. Und das fand ich so erfrischend in dem Film. Also er war auch so unaufgeregt in sich. Aber, weißt du, der kommt am Ende da, dann hast du halt Michael Stuhlbarg drin und Lawrence Fishburne und John Bernthal, die alle nichts weiter machen. Aber das ist halt hat so einen episodischen Charakter gehabt. Irgendwie hat mir das gut gefallen. Und da hast bei jedem gedacht, jetzt kommt bestimmt, aha, nee, ist einfach dann der Nächste gewesen, der quasi ins Gras beißen muss. Und ich fand das irgendwie nett.
Ja. Oh, so ist es für jeden was. Es ist auf jeden Fall, die haben ja Geld reingetan. Man kann sich den angucken. Aber der ist halt sehr, in meinen Augen, und auch bei Berg ist das also eher so vergessenswert, die Abteilung. Aber wir haben ihn gesehen. Und Steven ist jetzt sicherlich richtig heiß angezuckert, wenn wir ihm noch sagen, dass am Ende ein mehrköpfiges Monster auftritt aus einer Mülltonne und ständig Kekse.
Ich habe ja jetzt gerade gesagt, es gibt eben hier leider keinen Twist.
Ja, aber jetzt weiß ich ja schon, was passiert. Brauche ich ja nicht mehr gucken.
Das ist der Director's Cut. Der ist dann
also,
da.
Also prinzipiell ist das ja ein Genre, wo ich immer sage, das kann man machen. Und ich fand, der sah auch relativ interessant aus im Trailer. Hab dann auch was erwartet, was relativ standardmäßig wird. Jetzt sagen zwei, der war standardmäßig. Sandro sagt, war gar nicht so standardmäßig. Ich habe ihn jetzt tatsächlich heute einfach nur nicht dabei, weil ich zurzeit kein Disney Plus habe. Das ist alles. Und als Berg angefangen hat, über den Film zu reden, ich bin halt ein bisschen komisch, ne? Aber fragt mich nicht, wieso. Ich musste irgendwie daran denken, dass ich immer noch mal Hypnotic gucken wollte. Das ist
wolltest du nicht. Nein.
Doch, ich glaube, das mache ich direkt nach der Folge.
Niemand will den gucken.
Niemand. Doch, Ich mach das. Ich wette, Hypnotic hat eine nachvollziehbarere Story als Megan 2.0. Denn übernimm die Story zu erklären.
Was ist das denn bitte für ein mieser Übergang hier?
Ja.
Also, ganz kurz, wir hatten ja über diesen Film auch geschrieben und ich weiß nicht genau, was mich gleich erwartet, aber Steven, war das nicht bei dir so, dass du den ersten Teil gar nicht gesehen hast?
Ich habe den ersten nicht gesehen, nee, das stimmt. Ich habe aber
vielleicht könnte es ja auch daran liegen, dass du es nicht kapiert hast.
Ja, das war natürlich schwierig, weil der tatsächlich sehr viel voraussetzt oder immer wieder Sachen erzählt, die im ersten Teil passiert sind, aber ich habe halt tatsächlich relativ viel Gutes über den Film gehört und dass der auch ein Stück weit anders sein soll als der erste. Also den ersten habe ich jetzt im Gedächtnis, dass das halt eigentlich eher so eine Art moderne Chucky-Slasher-Variante sein sollte. Aber ich weiß es halt nicht so genau, ob der jetzt wirklich so war, weil das ist der hier gar nicht.
Warum rennen die die ganze Zeit?
Sorry. Weißt du, ich habe damals ja den ersten Megan oder wie ich gerne sage M3 Garn gesehen. Und der kam halt in der Sneak und ich hätte mir den nie angeguckt. Und dann habe ich ihn in der Sneak gesehen und der ist halt wirklich komplett scheiße, der erste, weil der hatte einfach den Fehler gemacht, der wollte ein geiler, intelligenter, moderner Horrorfilm sein mit einer ultra aktuellen Prämisse und wollte dann eben so auch die TikTok-Generation gefühlt irgendwie mit ansprechen. Dafür war aber weitaus zu brutal. Also irgendwie ist das ein ganz weirder Mix gewesen und ich fand ihn auch wirklich schlecht. Ich habe den damals echt, ich glaube,
3,5 Punkte so gegeben und ich sehe gerade, ich habe den 6 gegeben, das heißt, ich war ja dann doch ein bisschen unterhaltsam.
Ich fand den wirklich schlecht und dann saß ich jetzt im Kino, auch vor der Sneak kam der Trailer zu Megan 2 und ich dachte mir, okay, die haben es kapiert. Die haben das kapiert. Der zweite wird überhaupt nicht wie der erste und wird einfach so komplett Banane und das ist das, wo der Film hingehört. Und jetzt ihr.
Ich versuche dich mal abzuholen, Steven.
Mach mal.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. 2023, ist schon lange her, ne? Ja. ChatGPT kam gerade auf den Markt. Barbie war im Kino. Also alle waren schon verrückt nach AI und Puppen. Und dieser Film kommt um die Ecke und was hat er? Ne, AI-Puppe. Sensation. die ist so beliebt gewesen in der kurzen Zeit, weil es diese Puppe hat so eine komische Vorliebe für auf den Vierer rumlaufen und tanzen. Und das mit dem Tanzen ist diese eine Szene, die auf TikTok dann viral ging, die dann dafür gesorgt hat, dass das Ding halt von der Kohle her doch ein ziemlich guter Erfolg war. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich damals mal dazu gesagt habe. Ich fand den ganz charmant, den kann man machen. Das ist aber jetzt, der hat einen riesen Hype für etwas, wo man keinen Hype drum machen müsste. Und wurde damals als Horrorfilm verkauft, was er auch nicht so richtig ist. Ein Gruselfilm, okay, aber So, die Idee aber damals war halt eben, dass da eine junge Frau war, die in ihrer Freizeit, die eine super Puppe erfinden will. Eine Puppe, die halt Kindern dabei hilft, nicht nur einfach erwachsen zu werden, sondern die sich wirklich dem Problem von Kindern auch annehmen kann, wo die Kinder sich eben mit Fragen an sie wenden können, die die Eltern vielleicht nicht beantworten können, aber auch Kinder, die Trauma hatten, sollten ursprünglich mit der Originalversion von Megan in der Lage sein, das zu verarbeiten. Das war mal der Gedanke dahinter und der ist ja generell gut. Das Problem ist, dass Megan halt ganz, wie so oft in der AI-Geschichte im Kino, ihre eigene Ansichtsweisen hatte und quasi die Welt übernehmen wollte. So, das ist Megan 1. So, am Ende von Megan 1, Spoiler für die, die den noch nicht gesehen haben, gehen wir davon aus, dass Megan zerstört ist. Doch Wunder was, in Megan 2 ist sie wieder da, wenn auch nur erstmal als Stimme. Die Geschichte setzt halt eine Zeit lang nach dem Tod, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, ein paar Monate oder ein paar Jahre, 3 Jahre oder sowas.
Weil zwei Jahre.
2 Jahre, ja, okay. Fast das gesamte kreative Team ist zurückgekommen. Und diesmal machen sie es halt so, wie Beck gesagt hat, diesmal ist alles anders. Denn es gibt hier keine Horror-Akzente. Das hier ist im Grunde James Bond mit Rock. Also die Megan, das ist ja einfach nur noch ein Gag-Film, ein Action-Film. Wir erfahren halt ziemlich am Anfang, dass Megan eben sich selber weggespeichert hat für den Fall, dass es nochmal eine Möglichkeit gibt, dass sie zurückkommt. Und der Megan-Kern wird, auch das ist nichts Neues, gerade von der militärischen Seite überarbeitet und in eine noch bessere Version verarbeitet, die dann quasi durchdreht, die dann feststellt, die Armee schickt mich auf so Soldier-Missions und da habe ich keinen Bock drauf, ich bringe einfach mal alle um und dann lade ich alles runter und dann stellt sie fest, Amelia heißt sie, der Fembot, ich übernehme jetzt die Welt. Die andere Pippi hat es nicht geschafft, ich kann das aber, weil ich bin viel größer, viel stärker, also viel schneller. Und dann kommt es halt eben dazu, dass man die böse Megan aus Teil 1 auf die böse Amelia von Teil 2 aufeinander zulässt, während uns Megan immer wieder sagt, ich bin gar nicht so schlimm. Ja, ich habe versucht, dich aufzuhängen, aber am Ende habe ich es ja nicht gemacht, also kannst du mir ja auch verzeihen. Solche Gags kommen dann. Es gibt auch hier wieder einen Tanz, wenn der auch nur viel kleiner ist. Es ist halt ein total durchgedrehter, ich fand den spaßig. Wir haben ja auf dem Sofa gelegen. Es gibt eine sehr unerwartete Musical-Szene. Paula war die ganze Zeit, wir hatten schon viel Spaß und dann kommt das und wir beide gucken uns an und dann konnte ich auch noch mitsingen, was ja auch nicht so oft der Fall ist. Vielleicht würde man erwarten bei einem Film aus der Zeit. Ich habe das Ding so gefeiert. Wir haben so viel Spaß gehabt mit diesem Teil. So viel, das haltet euch fest. Ich habe es erst vor kurzem gesagt. Ich habe bereut, dass ich ihn nicht im Kino sehen konnte. Ich gehe nächste Woche ins Kino. Der kommt da nämlich nochmal, weil wir den unbedingt nochmal sehen wollen. Es gibt nichts zu meckern an diesem Film. Der ist perfekt. Der ist keine 10 von 10. Versteht mich nicht falsch, mit perfekt. Aber für das, was ich erwartet habe, nämlich nüscht, ist das hier ein Riesenhallo. Und es ist auch einer von den Filmen, die mich dieses Jahr so positiv überrascht haben, obwohl viele Leute den bashen. Vielleicht sollte ich wirklich mich daran gehen. Das ist absurd, aber selbstbewusst da drin. Also die wissen, dass das Unsinn ist. Es nimmt auch so ein bisschen diese Tech-Paranoia, die in vielen Filmen immer vorherrscht, aufs Korn, weil hier beide Varianten sind AI und beide sind irgendwie scheiße. Es gibt gar kein Horror mehr, es gibt aber gute Comedy da drin und ja, gibt nichts. Haltet eure Vaginas fest, heißt er ja, glaube ich, in der zweiten Unterzeile im Deutschen. Das passt. Also, ja.
Ja, also was soll ich dazu noch sagen? Mo hat mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen, denn hier stimme ich total mit ihm überein. Ich habe den angemacht und nach 3 Minuten dachte ich schon, oh, was zum Teufel geht denn hier vor sich? Also allein die Tonalität ist halt eine, die ich überhaupt nicht erwartet habe, weil das halt gleich dieses Spy-Action-Ding hatte, so auch tech-mäßig halt völlig überdreht und halt absolut gar keine Horrorelemente und der ist halt, deswegen habe ich vorhin gesagt, erzähl du mal was zur Story. Ja, die Grundstory ist halt irgendwie einfach. Ja, jetzt gibt's diese zwei Roboter und die kämpfen gegeneinander, aber während des Films ist da so viel Geblubber über irgendwelche Source-Codes, die hier sind, dann sind sie wieder da, dann sind die in einem anderen Roboter, dann, ach, das ist gar nicht der Code von ihr, ach, und jetzt wird die neu gestartet, ach, und dann passiert das. Und das ist so ein gequirlter Quark, was da passiert. Das macht vorne und hinten eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist der Spaß an der ganzen Sache. Weil die Story, die ist so blöde, aber das ist so spaßig umgesetzt. Siehst du, das ist einfach eine super Kombination.
Und die Querverweise hier, Anspielung auf Steven Seagal, Above the Law, ist hier eins der Hauptthemen daher. Und auch Wallace und Gromit mit der falschen Hose ist hier eins der Hauptthemen, die im Hintergrund einfach passieren. Dann Jermaine Clement als dieser seltsame Tech-Boss, der dann auch nachher noch tanzen geht. Es ist einfach so ein weirder Shit. Ihr müsst den gesehen haben. Ihr könnt den nicht schlecht finden. Das geht gar nicht.
Aber es ist auch geil, dass das so geklappt hat, weil ich erinnere mich noch gut damals, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, das funktioniert mit der ganzen Tonalität nicht einfach, der erste. Ich dachte mir so, Mensch, das nimmt sich so unglaublich ernst und es will irgendwie gruseln und schocken und das funktioniert alles nicht, weil es dazu zu Banane ist. Mach doch einfach so einen total bescheuerten Over-the-Top-Film draus. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir, ey, ihr habt wirklich so einen total bescheuerten Over-the-Top-Film draus gemacht und ihr sagt mir jetzt, ja, das ist ein total bescheuerter Over-the-Top-Film. Und genau das soll es doch sein. So, da haben sie es doch in die richtige Richtung gerissen.
Klingt so ein bisschen wie das Upgrade von Smile zu Smile 2, aber das ist ja trotzdem wieder ein bisschen, also jetzt, wo ich das höre, Mo, ich glaube dir das aufs Wort und ich freue mich auch total, dass du dich für so einen Schund begeistert, also Berg würde sagen Schmutz, begeistern kannst. Das sehen bloß leider wahrscheinlich die Kino, also was heißt wahrscheinlich, die Kinozuschauer sehen das ja gar nicht so. Ne? Ich habe mal geschaut, weil es mich auch interessiert hat. Der erste war ja ein Riesenhit. Der hat ja mit, weiß ich nicht, ganz sehr wenig Produktionsbudget auf jeden Fall über 180 Millionen damals eingespielt, auch weil es so ein TikTok-Hype war. Und der zweite hat jetzt am Startwochenende weltweit gerade mal 17 Millionen eingespielt. Also gilt als einer der größten Flops des Jahres. Wahrscheinlich liegt das, also ich denke jetzt auch gerade so wie du mir das verkaufst, sind wir so die Zielgruppe, aber der Film wird ja an Jugendliche vermarktet, die wissen doch nicht, wer Steven Seagal ist. Vielleicht liegt es daran. Wusstest du eigentlich oder wusstet ihr eigentlich, dass das mittlerweile, weil Megan 1 so ein Erfolg war, dass das schon ein Cinematic Universe ist? Es gibt ja ein Spin-off. Nächstes Jahr kommt ja Soulmate, ja, das A als 8 geschrieben. Das ist ein Spin-off aus dem Megan-Universum mit einem Erotikroboter, der dann durchdreht.
Warten wir mal ab, ob das noch kommt, wenn das nicht so gut läuft. Aber
der ist abgedreht. Könnt ihr mal googeln. Für den 1. Januar ist der tatsächlich geplant. Auch eine KI-Erotik-Thriller oder was auch immer. Und hat Anlehnung an, hat irgendwie Querverweise. Spielt in der gleichen Welt wie Megan. Ist ein Spin-off. Ist fertig, das Ding.
Ist ein Blumhouse-Film. Es ist ja so, dieses Jahr haben es alle Filme schwer. Also du kannst ja nehmen, was du willst. Es gibt
außer ganz Jurassic wenige, World und Lilo und Stitch.
Ja, es gibt halt so ganz wenige, die wirklich aus dem Start halt funktionieren. Und die dann aus dem Start funktionieren, bedienen halt etwas, was dann so eine Nische ist. Also ich meine, Jurassic, da gehen alle los, weil sie sich versprochen haben, der wird besser als alle anderen. Und bei Lilo und Stitch, das ist halt ein Erfolgsgarant. Das gezeichnete Ding war schon ein Erfolg. Und sie sind beim Stitch eben nicht abgewichen davon. Insofern war das absehbar. Aber viele andere leiden. Und der hier leidet sicherlich auch darunter, dass man den vielleicht falsch vermarktet hat. Und ich habe auch ein Interview gesehen von Blumhouse, die dazu gesagt haben, wir haben es einfach komplett überschätzt. Wir haben gedacht, der Hype hält und der Hype wird das aufbauen. Und das hat er nicht. Wir lernen daraus. Aber nichtsdestotrotz, für mich bleibt es dabei. Das sind zwei Plastikpippis, die sich verkloppen die ganze Zeit und dann blöde Witze dabei machen. Immer mehr davon. Also mich stört das nicht.
Puh.
Ja, nach der Klopperei, Berg, brauchen wir erstmal eine Auszeit im Four Seasons, oder?
Ja, das ist jetzt natürlich ganz andere Kost, aber ich hatte von Anfang an gedacht, ja, das guckst du dir an. Und zwar ist das eine Serie auf Netflix, hauptsächlich geschrieben von Tina Fey, die auch selber eine der 4 Hauptrollen oder 6 Hauptrollen spielt, weil es geht um 3 Paare. Es ist eine Serie mit 8 Episoden. Es sind 3 Paare, die über zig Jahre schon befreundet sind und regelmäßig 2, 3, 4 Mal im Jahr zusammen in Urlaub fahren oder langes Wochenende verbringen und sich sehen. Und die ganze Dynamik dessen droht ein bisschen eben den Bach runterzugehen, weil wir beginnen im, ich glaube, wir beginnen im Winter, wenn mich nicht alles täuscht. Und da treffen die sich nämlich bei den einen Paar, die haben ein Haus am See, dort treffen die sich. Das sind Steve Carell und seine Frau, warte mal, die wird gespielt von, da muss ich kurz nachschauen, die kannte ich jetzt nicht.
Carrie Kenny?
Ja, also Carrie Kenny Silver. So, okay. die kannte ich nicht, die ist die Frau von ihm. Und alle kommen da an und dann gibt's so einen Moment, wo die Männer alle zusammen so einen kleinen Wanderausflug machen. Und Steve Carell sagt denen, ja, übrigens, wir werden uns trennen, obwohl das Wochenende ist ihrer Silberhochzeit. Und die sind natürlich alle geschockt und jetzt droht dieses ganze Konstrukt dieser Freunde und dass die zusammen immer im Urlaub fahren, auseinanderzubrechen, weil es natürlich dann eine Trennung gibt und dann müssen die sich entscheiden, wahrscheinlich für eine Seite und so weiter und so fort. Und die Serie ist dahingehend gut geschrieben, dass sie, glaube ich, für die Zielgruppe vor allen Dingen sehr relevant ist. Also so zwischen 40 und 55 so irgendwie. Das sind so typische Probleme, die da Paare im Miteinander so haben und ihre Lebensentscheidung in Frage zu stellen und ist mein Partner der Richtige, ist die Entscheidung für Kinder oder gegen Kinder die richtige gewesen und so weiter und so fort. Und das zeigt das Ganze immer eben in Zeitsprüngen. Du hast immer 2 Episoden, die eine Jahreszeit, eine Begebenheit, wo die zusammentreffen sind und dann immer so ein Vierteljahr später beim nächsten Urlaub, wo die alle aufeinandertreffen. Und Steve Carell hat dann ja so seine, weil alle anderen sagen ihm, ja, typische Midlife-Crisis, hat dann eine ganz junge Freundin, mit der sie dann so ganz komische Sachen machen. Da sind die dann irgendwo in der Karibik in so einem komischen Zeltresort und alle hassen es und alle machen es aber ihm zuliebe, weil die hat das organisiert. Und da treffen eben so diese Welten und diese Generationen aufeinander. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen öde, es ist aber wirklich toll, weil es geil geschauspielert ist. Ne? Steve Carell sowieso geiler Typ und vergesst bitte alle Sam Rockwells und alle Pedro Pascals. Also Coleman Domingo ist einfach der geilste Typ der Welt. So, das steht jetzt einfach fest. Der spielt, weil ein Pärchen ist ein homosexuelles Pärchen und der spielt in einen von den beiden Homosexuellen und der ist großartig. Der ist so der Hammer und immer fantastisch gekleidet, muss man auch dazu sagen. Also Kostümbild in dieser Serie, traumhaft. Der hat immer geile Klamotten an. Und ist der absolute Oberstyler. Und dann hast du eben so diese typischen Sachen, ne, die du auch aus verschiedensten standardmäßigen Ami-Filmen so kennst, ne, Kinder sind auf dem College und was macht das mit den Eltern und dann fahren die dahin und wie können die loslassen oder nicht. Also es bedient so diese ganz typischen Sachen, ich glaube, die aber sehr relevant sind eine große Masse an Menschen, die das gucken, die sich damit identifizieren können. Das sind ganz normale alltägliche Probleme, aber cool in Szene gesetzt und ich glaube einfach sehr relatable. Und es macht riesengroßen Spaß, weil auch ein ganz guter Humor dahinter steckt. Wer Tina Fey mag und ihre Sachen, die sie so geschrieben hat, der kann ja auch nichts falsch machen, weil es ist genau ihr Stempel, das merkt man schon. Und ich fand das wirklich kurzweilig. Das kann man auch mal so am Stück gucken. Ne? Die Folgen sind nur eine halbe Stunde lang. Das heißt, du hast die komplette Serie in 4 Stunden abgefrühstückt. Wenn du das am Stück gucken willst, kannst du das gerne tun. Musst du aber nicht. Kannst 2 Folgen gucken und dann kannst du das auch 2 Wochen liegen lassen und die nächsten 2 gucken. Weil es ist ja dann eh mit Zeitsprüngen dazwischen. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Hab das wirklich aufgesogen und kann das eigentlich empfehlen. Das ist super. The Four Seasons auf Netflix.
Ich habe den schon länger auf meiner Liste und werde das auf jeden Fall nochmal mir ansehen. Wenn du jetzt ein großer Fan bist von Coleman Domingo, dann gehst du bestimmt auch noch an seine eigene Serie ran, The Madness, die ich,
glaube ich,
schon mal besprochen hatte, aber da könnte ich mich natürlich mal wieder irren. Ja. Das weiß ich nicht.
Die hast du, glaube ich, angepriesen. Ich erinnere mich.
Okay.
Der Vollständigkeit halber, das Ganze basiert auf einem Film von Anfang der 80er Jahre, der hieß The Four Seasons. Da ging es genau darum, 3 Pärchen, die miteinander irgendwie so verschiedene Episoden ihres Lebens und ihres Daseins und ihrer Beziehungen durchmachen. Also darauf basiert das. Aber ich habe den natürlich nicht gesehen und da kommst du auch äußerst schwierig bis gar nicht ran. Muss man aber, glaube ich, auch einfach nicht. Aber so, das ist, die Idee stammt von da und das Ganze eben auf die heutige Zeit übertragen von Tina Fey. Und die kann das. Also, ich glaube auch, also ich bin ja nicht mal die Zielgruppe und ich fand es schon echt relatable und glaube auch, wenn man genau das Alter hat und genau in so einer Lebenssituation mit so Freunden, die man regelmäßig sieht, um sich rum hat und da so diese typischen Sachen auf den Tisch kommen, ich glaube, dass da können sich viele drin finden.
Ja, ich kenne den alten Film und ich kann dir sagen, der wird dir nicht gefallen. Weil du mit den
Schauspielern. Ich hatte auch kein Interesse, den zu gucken.
Nee, der ist Anfang 80er rausgekommen. Ich habe den mal geguckt, weil ich Alan Alda eigentlich ganz gerne mag und der Film hat wirklich gute Kritiken damals gekriegt, aber ich glaube, man tut sich mit dem Film jetzt keinen Gefallen mehr, sondern kann dann lieber hier zu dieser Serie greifen.
Yes.
Okay, eine Serie, zu der ihr vielleicht nicht greifen solltet. ich mache jetzt mal hier das MCU-Fass auf und Ironheart möchte ich mal kurz voranstellen, bevor wir zum großen Finale kommen, nicht Four Seasons, sondern Fantastic Four, ja, also eine leichte Verwechslungsgefahr. Aber Fantastic Four Seasons, hätte man eigentlich davor schreiben können. Vorab, Ironheart. Ich wette, viele von euch wissen überhaupt nicht, was das ist denn das für eine Scheiße. Und deswegen möchte ich ein kleines Spiel mit euch spielen. Und zwar, ich gebe euch jetzt vier Sachen vor, was Ironheart ist. Und eine davon ist richtig und ihr müsst entscheiden, also was ist es? Was ist im MCU Ironheart? Wer oder was, ja? Ironheart ist ein Prinz eines fiktiven Mittelalterlandes mit einem magischen Schwert. B, Ironheart ist eine schwarze Tech-Studentin, die einen eigenen Ironman-Anzug baut. C, Ironheart ist ein böser Ironman aus einem Paralleluniversum. Oder D, Ironheart ist ein Tüftler, der Weltraumschrott sammelt und zu einem Roboter wird. Jetzt einloggen.
Also, wenn da jetzt kein großer Trick dabei ist, dann weiß ich's, aber...
Ja. Ja, also ich weiß es tatsächlich erstaunlicherweise auch, obwohl ich den Film, in dem sie das erste Mal aufgetreten ist, nicht mal zu Ende gucken konnte, weil er so schrecklich ist.
Ich möchte das
alle anderen Varianten, hätte ich lieber gehabt. Also vor allem die erste. Also.
Ja. Berg, was würdest du sagen?
Ich würde sagen B. Das klingt für mich am plausibelsten.
Okay. Steven und Mo, schließt euch an. Die schwarze Tech. Schade. Ich dachte, ihr seid so völlig raus aus der Nummer und entscheidet euch für den Prinzen aus dem fiktiven Mittelalterland.
Nee, das ist ja so das Prinzip, kenne deine Feinde. Du musst ja wissen, wo du den Schalter weglässt von. Also wenn ich nicht wüsste, dass das schlecht ist, dann, weißt du, würde ich aus Versehen vielleicht draufdrücken.
Was ich damit versinnbildlicht habe, ist eigentlich, dass mittlerweile im MCU eigentlich alles möglich ist, weil ich finde, ich habe mir das gerade vor 5 Sekunden ausgedacht und die waren so schnell runtergeschrieben, dass man eigentlich merkt, es ist eigentlich eh alles Gaga. Und ja, tatsächlich ist es ja eben Riri Williams, gespielt von Dominic Thorne, die wurde nämlich in Black Panther 2 schon eingeführt. Als fertig entwickelter Charakter und eben diese Tech-Studentin aus Chicago, die einfach einen Ironman-Suit selbst gebaut hat. Es ist halt so, Tony Stark musste dafür Milliardär sein, in eine Höhle eingesperrt werden und einen Arc-Reaktor in Taschenformat bauen. Sie ist einfach smart. Deswegen kann die das. Na gut, und sie hat ein bisschen Unterstützung von den Wakandanern, aber nichtsdestotrotz, niemand hat nach dieser Serie gefragt. Wir haben sie jetzt endlich bekommen. Warum habe ich sie geschaut? Ich habe sie erst angefangen und dann abgebrochen, weil ich es stinkend langweilig fand. Man muss sagen, die ist klar qualitativ ganz cool gemacht. Da steht ganz groß Ryan Coogler auf dem Plakat. Da habe ich mich auch so wieder anlocken lassen. Der hat 2-3 Mal in Interviews gesagt, ja, ich habe da schon auf jeden Fall mit reingewirkt. Hat er nicht. Ne? Aber der hat halt Black Panther 2 gemacht und hat diese Figur quasi in seinen Grundzügen mit entworfen. Und jetzt ist sie dann so da und hat dann halt so ihre eigenen Abenteuer. Und die sind stinkend langweilig. Sie ist einfach schon fertig entwickelt, wie gesagt. Sie ist einfach sehr cool. Der Film ist, die Serie ist Vogue mit der Brechstange. Und das stört mich an sich eigentlich nicht. Aber hier ist es halt so unfreiwillig komisch. Also sie wird in eine Truppe von Gangstern reingeholt, wo halt jeder trans, divers oder sonst was ist. Und die sich auch gegenseitig sagen, wir sind halt die bestaussehendste Gangstertruppe aus Chicago. Mir wäre das gar nicht aufgefallen. Es wird so thematisiert, das ist ganz, ganz übel gewesen. Weil eben genau der gegenteilige Effekt erzeugt wurde. Anstatt, dass ich da eben nicht drüber nachdenke, denke ich mir die ganze Zeit, das sind alles Stereotypen, die ihr hier bedient. Das ist ganz furchtbar. Es spielt noch mit, wartet, wie heißt er, Han Solo auf Wish bestellt aus dem Han Solo-Film, Alden Ehrenreich spielt, ich nehme den Twist vorweg, ihr guckt das eh nicht und die Serie ist eh scheiße, der spielt den Sohn von Obadiah Stane. Hä? Das ist hier aus dem ersten Iron Man-Film. Jeff Bridges. Der hat natürlich jetzt einen Sohn und der Film heißt irgendwas auch mit Iron, deswegen brauchen der jetzt den Sohn und der spielt jetzt, und der wird hier nämlich zum Roboter. Es spielt gar keine Rolle. Warum habe ich die Serie geguckt? Am Ende kommt Mephisto. Und das ist auch überhaupt gar kein Spoiler, denn wer vielleicht mal durchs Internet geguckt hat die letzten Tage, wird vielleicht ein Bild von Sacha Baron Cohen mega ripped as fuck gesehen haben auf der neuesten Men's Fitness. Auf jeden Fall diverse Online-Magazine sagen jetzt, boah, warum sieht denn der Typ gerade so mega, mega trainiert aus und sowas. Und ja, da steht halt drunter, er hat sich für seine Rolle als Mephisto im Marvel Cinematic Universe vorbereitet. Und wer jetzt denkt, Mephisto, wer ist das? Mephisto spielt in der letzten Folge von Ironheart mit und ist tatsächlich ein Scene-Stealer. Ist eine super krasse Comicfigur und seit Jahren warten wir drauf und er wird verbraten hier drin. Tatsächlich auch wirklich cool, wie er das spielt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Bilder mal gegoogelt habt oder gesehen habt. Der sieht nicht aus wie Mephisto. Der Typ, also Sacha Baron Cohen hat eine Präsenz oder hat einen Buddy. Der sieht eher aus wie Mr. Mephistfuck Fisto. Also der sieht sehr badass aus, das will ich damit sagen. Spielt aber keine Rolle, weil am Ende löst die Serie das nicht auf. Also könnt ihr euch sparen und ein Recap-Video angucken. Es ist ziemlich ärgerlich, weil dieser Antagonist ziemlich cool ist. So. Also brauche ich eigentlich auch nicht weiter darüber reden, könnt ihr euch sparen. Ich habe mir danach wieder die Frage gestellt, das war das letzte Kapitel sozusagen der fünften Phase vom MCU. Und wir haben ja, mein lieber Mo, wir haben ja vor kurzem noch über Thunderbolts geschwärmt. Und ich habe mir dann so gedacht, ist das noch so ein Mitbringsel aus der schlimmen Multiverse-Zeit um Kang und so, wo alles aus dem Ruder gelaufen ist? Weil eigentlich hatten wir nach Thunderbolts ja wieder das Gefühl, es geht bergauf. Und jetzt würde ich das einfach mit dieser Frage an euch beide geben, weil ich habe noch keine Ahnung, wie ihr ihn fandet. Ist Fantastic Four im Gegensatz zu Ironheart wirklich ein Lichtblick als erstes Kapitel der sechsten Phase des MCU?
Ich würde sagen,
also nicht alle auf einmal. Also
ja, wir da müssen herrscht große Ratlosigkeit. Ja, das ist.
Also ich kann als Fazit auf jeden Fall vorwegnehmen, dass ich ihn kurzweilig fand, ohne dass er mich jetzt komplett aus den Socken gehauen hat. Das ist mein Fazit zu dem Film. Ich fand im Gegensatz zu, wenn wir jetzt sagen, ne, neue Phase und da gibt's ja immer diese tollen Endcredit-Scenes, die was Neues anteasern, war ich hier ein bisschen angefixter am Ende, als das bei Superman der Fall war. Das hat mich ja komplett kalt gelassen. Also dahingehend würde ich jetzt schon sagen, es hat mir schon eine gewisse Lust gemacht. Das Problem ist, ich will halt am Ende eigentlich trotzdem nur den nächsten Avengers sehen und all das dazwischen nicht, weil mich das halt nicht interessiert und weil die Filme wahrscheinlich auch, wenn wir Pech haben, halt wieder sehr mittelmäßig und schlecht werden. Der hier war, finde ich, trotzdem ich kann es natürlich auch schwer eigentlich einschätzen, weil ich habe ja die ganzen Schrunzfilme nicht gesehen, ne? Also die da als letztes so kamen. Thunderbolts ist ja der erste, der wieder gelobt wurde. Und der hier, den fand ich auf jeden Fall auch wieder deutlich besser als all das, was ich von den anderen gehört habe.
Ja, ist ja auch witzig, ne? Du bist ja auch in so einer Phase angekommen, wo dir so halt diese ganzen Universumssachen so vollkommen egal sind.
Vollkommen.
Und ich kann das total nachvollziehen. Mir geht das ähnlich. Und das ist für manche Filme ganz gut. Selbst für Filme wie aus eurem letzten Special, wo ihr über Superman geredet habt, wo es ja im Prinzip alles in diesem Film drauf ausgelegt ist, Teil eines Franchises zu sein, zumindest wenn man so eure Besprechung dazu hört. Und wenn einem das aber so egal ist, dann kann man das halt auch ganz gut ausblenden und wegignorieren.
Ja, und warum habe ich den Film jetzt trotzdem geguckt? Erstens, weil ich endlich einen guten Fantastic Four-Film haben wollte. Zweitens, weil mich die Schauspieler alle vorher angesprochen haben. Drittens, der Look, ja, mit dieser alternativen Erde und diesem, also im Grunde genommen haben wir hier endlich einen Jetsons-Film bekommen, ja. Falls jemand noch die großartige Trickfilmserie aus den, ich glaube, 60ern oder so kennt. Und es gab noch einen Grund, keine Ahnung, habe ich ja in den Chat geschrieben, fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall gab es Gründe.
Glaube ich.
Was? Silver Surfer? Es gab Gründe, warum ich den gucken wollte, ja, trotz dieses ganzen Universumsquarks. Und all das hat der für mich erfüllt. Das ist auf jeden Fall der beste Fantastic Four bis jetzt. Und ich hatte meinen Spaß, aber der ist genauso schnell, wie er rein ist, auch wieder raus.
Ich muss ein bisschen lachen.
Galactus war noch. Nicht diese verschissene Nebelwolke aus dem zweiten Fantastic Four von damals, sondern dieses Mal den Comic Galactus. Das haben sie auch, denke ich, ganz solide gemacht. Aber Mo, jetzt darfst du.
Ja, ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil das ist, es erinnert mich so an Andor ist die beste Star Wars Serie. Aber ist auch kein Kunststück, wenn du vorher nur Scheiße ablieferst. Und so ist es ja leider bei den Fantastic Four auch. Es gibt halt keinen guten Film. Die kann man alle in ihren Jahren gucken. Und ich muss auch sagen, dass ich die Variante vom Silver Surfer, die es damals bei den Fantastic Four, wann war das? 2015, glaube ich, oder so gab.
Das war Anfang der 2000er.
Ja, also genau, 2015 war das Rework, ne? Also ich habe das auch geguckt, die sind alle nicht im Gedächtnis geblieben. Ich bin auch kein Riesenfan von den Fantastic Four, weil ich die Superkräfte einfach, das ist halt das erste Team, das die beiden sich ausgedacht haben, Jack Kirby und Stan Lee. Und deswegen sind natürlich auch alle scharf drauf, dass es endlich mal einen guten Film gibt darüber. Aber da bin ich bei Steven, die Mische, die Avengers sind, ist halt geiler als die Mische hier. Ist ein Dude, der kann sich zu Gummi machen. Der andere ist halt, der brennt. Sie kann sich unsichtbar machen, hat diese Kraftfelder. Das ist noch irgendwie halbwegs cool. Aber was ich nie verstanden habe und auch nie verstehen werde, ist das Ding. Und das Ding hier in diesem Film ist das schlimmste Ding, das ich je gesehen habe. Ich finde der Film ist okay. Was mich natürlich überhaupt nicht überrascht, ist, dass dieselben Affen, die noch vor 3 Wochen Superman so schlecht gemacht haben, für das, was er ist und was er nicht ist, und black, 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 diese ganzen Heinis auf YouTube, die finden den hier alle super und sagen, das ist hier das Beste, was lange rausgekommen ist. Nee, ist es nicht. Der ist, also bestenfalls ist der Film okay, und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dann lässt auch das irgendwann nach. Das Ding ist voller Plotholes. Du merkst, dass das mehrfach umgeschnitten ist. Was stimmt denn nicht mit Galactus? Also so an einen langweiligen Willen habe ich noch nie gesehen. Das ist doch so der Writer's Room. Wie machen wir denn das jetzt? Ey, Alter, den machen wir richtig groß und der hat nur Hunger. Dann haben sie John Malkovich rausgeschrieben. Wahrscheinlich, weil dann wäre den Leuten aufgefallen, dass ein echt schauspielender Typ wie John Malkovich einen besseren Villain macht, aber der hätte ja so wahrscheinlich sowieso nur 3 Minuten gehabt. Ich mochte den nicht besonders. Wir haben den geguckt und er ist charmant und er hat einen Stil und den Stil mag ich, dieses altertümliche Looky-Looky, dass sie quasi in früher spielen, aber von heute die Technik haben, aber ich fand den Trailer schon so zum Kotzen. Das Ding ist ein Typ aus Stein, der hält seinen Finger in die verfickte Soße und redet mit dem Roboter über Knoblauch. Habe ich schon gedacht, alter Schwede, ey, ist das schlimm. Und genauso ist das halt auch im Film gelandet, sodass wahrscheinlich die ganzen Fans von The Bear gerufen haben, ja, Chef, ja, da ist er doch, glaube ich, Koch dann, ne? Weiß ich nicht. Julia Garner als Silver Surfer sah gut aus, leider verschenkt. Ich könnte noch mehr. Mache ich vielleicht gleich noch, wenn wir einen Spoilerteil haben. Aber ich finde den okay, aber ist das jetzt das Neue, der für den Anfang des 6. Dingsbums, wie heißt es, Phase 6 oder so, finde ich den nur okay.
Ist jetzt natürlich aus deiner Sicht eventuell nachvollziehbar. Aus der Sicht des Comic-Fans ist das halt Galactus aus den Comics. Also das hat ja nichts mit dem Writer's Room zu tun, sondern stopp, jetzt bin ich dran. Das ist das, was die Fans haben wollten. Mhm. Und das haben sie halt dieses Mal halt comicgetreu umgesetzt. Mhm. Und ja,
bis zu einem gewissen Ende, Punkt, würde ich sagen, ohne die je gelesen zu haben. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Bis wir in diese Plotholes fallen, die so groß sind wie der doppelte Grand Canyon, ne?
Na, ich weiß jetzt nicht genau, was du mit den Plotholes meinst. Bei mir war es halt so, dass ich in der Mitte des Films oder am Anfang des Films dachte ich, okay, jetzt wird Galactus angekündigt. Das ist, keine Ahnung, nach 20 Minuten, maximal 25 Minuten. Und dann habe ich mich gefragt, was passiert denn jetzt eigentlich, bis der hier auf der Erde ankommt? Und all das, was in der Mitte passiert, das fand ich total schwachsinnig. Also erstmal, dass die Rakete dort mitten in der Stadt startet, finde ich auch schon mal auf jeden Fall spannend, weil wahrscheinlich irgendwie alle Leute, die dort in der Nähe standen, hätten weggebrutzelt werden müssen. Aber gut, das lassen wir mal beiseite. Dass sie dann halt hochfliegen und ihn dort irgendwie konfrontieren wollen, da habe ich mir so gedacht, irgendwie mussten sie die Mitte des Films füllen und es ist halt nichts Besseres eingefallen als das. Und das hat mich irgendwie, in der Mitte hat es mich ein bisschen verloren. Und ich habe halt darauf gewartet, dass jetzt das große Finale kommt. Und das fand ich dann wieder okay.
Steven Benelactus, der Filmverschlinger. Ja, wir hatten es ja letztens noch. Ja, also Mo, ich schließe mich den Affen des Internets an. Ich finde Superman sehr schlecht, leider. Je länger er nachwirkt, desto enttäuschter bin ich. Den finde ich richtig gut. Und ich finde es auch, aber auch naheliegend, dass man die vergleicht. Nicht mal bloß, weil die mit einer Woche Abstand ins Kino kommen, sondern weil ich finde, der Grundansatz sehr ähnlich ist. Also du hast hier bei diesem Fantastic Four-Film, du überspringst die Origin, was ich fast ein bisschen schade finde, weil ich finde, ich hätte die Origin gern mal in gut gesehen, muss ich sagen. Auf der anderen Seite natürlich, okay, ich gebe dir natürlich recht und ich finde, die Fantastic Four ist auch für mich nicht die Comic-Reihe, die ich toll finde. Allerdings liebe ich den Silver Surfer und Galactus genauso wie Steven auch. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass sie diesen ganzen Weltraumausflug überspringen und sich direkt dieser Hauptbedrohung widmen. Ich mochte diesen Film sehr, weil er, also es ist kein herausragendes Meisterwerk und der macht jetzt nicht viel. Also ich würde den tatsächlich aber auf eine Stufe mit dem ersten Guardians stellen oder auch den ersten Avengers, weil ich finde einfach, A, macht er gut, dass er sich auf seine Kerngruppe konzentriert. Du hast keine großen Sub-Storylines, der zerfasert nicht, der ist die ganze Zeit bei der Familie und im Gegensatz zu diesem Tim Story-Film oder diesen Fan-Four-Stick von 2015, der ja richtiger Bockmist war, versteht man auch, also haben die auch einfach eine gute Chemie. Die Darstellerriege, die ist gut gecastet, Vanessa Kirby ist eine absolute Scene-Stealerin in dem Film. Ich finde auch, ja, das Ding ist halt scheiße, es ist der Hulk in Orange. Aber dafür kann ja der Film nichts, deswegen will ich ihm das nicht anlassen. Genauso wie ich halt jeder findet die Fähigkeiten von Mr. Fantastic scheiße, aber was würden sie machen? Ja, er stretcht sich halt so. Aber das ist ein cooles Team, das sind coole Schauspieler, die einfach, und der Film konzentriert sich auf die und er macht das gut. Also ich fühle deren Konflikt vor allem und ich tänzelt die ganze Zeit so darum, müsst ihr nicht tun, es gibt hier ein Kind. Das ist in jedem Trailer drin. Und Galactus will das scheiß Kind haben. Und das, wo, das, das ist, dass der Film dann aber diesem Aspekt so viel Zeit gibt, finde, der macht das sehr greifbar. Ich glaube auch, dass gerade Menschen, die vielleicht auch jüngst, ne, ich weiß nicht, wie das ist, Vater zu werden, aber ich glaube, oder Mutter zu werden, erst recht nicht. Aber also generell Elternschaft spielt ein wichtiges Thema hier und ich glaube, das kann Leute auch nochmal emotionaler treffen tatsächlich, weil der sich schon darauf auch konzentriert und auch, was es bedeutet, eben zu sagen, hey, entweder ich gebe jetzt mein Kind ab und rette damit die Welt oder ich behalte das Kind und die Welt geht unter. Und da gibt es so ein paar Szenen im Film, die sind nicht sonderlich originell geschrieben, aber einfach auch, wo es zu dieser Aussprache kommt zwischen Sue Storm und Reed Richards, wo er dann halt auch so sagt, ja, das wäre zumindest eine Variable, die wir in Betracht ziehen müssten, rein logisch, weil halt Reed Richards einfach so ein bisschen manisch, ein bisschen getriebener, fast schon so ein bisschen autistischer Typ ist, so ein Denkertyp, der alles durchplanen will. Und allein, dass er es in Erwägung zieht, sie gar nicht versteht, also er gar nicht verstehen kann, wie er sie damit verletzen. Da sind so ein paar klein eingestreute, ich sag jetzt mal, Dialoge, die ich in ihrer Tiefe dem Film gar nicht zugetraut hätte. Ähnlich wie das in Thunderbolts ja auch schon gemacht wurde, finde ich, dass die Marvel sich wieder ein bisschen mehr Mühe gibt, ein bisschen über diesen, naja, wir retten die Welt tolerant hinauszuschauen, weil klar retten sie am Ende die Welt. Es ist alles unlogisch, da kommt ein Typ von seinem magischen Stuhl aus dem Weltraum runtergeschritten, aber es ist ein sehr nachvollziehbarer Konflikt und ich mag auch diese 828, diese Erde 828, wo es eben gar keine anderen Superhelden gibt und alle einfach diesen fantastischen Vieren vertrauen, das sehen wir im Intro, ob man das greifen kann oder nicht. Der Film zeigt das ja. Ganz offensichtlich kommen die aus dem All wieder, haben mit dem verhandelt, haben nichts geschafft. Und das Erste, was sie fragen, ja, bloß fürs Protokoll, wie haben sie denn jetzt Galactus besiegt? Und so, sorry, haben wir nicht. Und das merkst du halt einfach, die Menschen, es gibt keine Kriege mehr, es gibt keine Armeen mehr, es gibt einfach nur noch diese vier Typen so, ne? Irgendwie mochte ich das. Ich mochte das auch, dass der im Finale bei denen bleibt. Und ich muss halt sagen, der hat auch visuell, ich mag einfach diese Ästhetik von diesem Galactus und alles, was mit dem Silver Surfer ist. Silver Surfer ist eigentlich die spannendste Figur in diesem ganzen Kosmos. Der wird ein bisschen unterm Teppich gekehrt, aber Shalabal ist eine coole Version vom Silver Surfer und ich hoffe, dass man die auch noch wieder sieht. Also insgesamt, ja, mir hat der wirklich sehr gut gefallen. Und vor allem auch die Musik von Michael Giacchino, das war mal wieder ein richtig guter Marvel-Soundtrack, der einfach auch, der Film hatte so ein geiles Pacing, der war die ganze Zeit wie so eine Christopher Nolan-Montage. Der ging die ganze Zeit zack, 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 Weltall, Riese, Verhandeln, Weltraum, was auch immer. Irgendwie, mich hat der reingezogen, mir hat der gut gefallen. Und am Ende des Tages kann man noch dazu sagen, es ist diesmal wirklich ein No-Homework-Marvel-Film. Du kannst den, also ich könnte den jetzt mal, ich nehme mal als Indikator, sage ich immer meine Eltern, ich kann den einfach anmachen und die müssen nicht einen Film geguckt haben. Und das finde ich an sich erstmal bemerkenswert, dass sie sich das überhaupt noch zutrauen. So, deswegen tut mir leid, Mo, ich bin genau das, genau auf der anderen Seite, und mir hat der deutlich besser gefallen, aus den genannten Gründen.
Ja, aber also ähnlich wie bei den anderen kann ich es bei dir auch nicht so richtig nachvollziehen, weil ständig kritisiert wird, der ist, ne, du hast das auch gemacht bei Superman. Superman ist nur ein Vehikel, um aufzubauen, was dann kommt. Also wenn ich hier ein Vehikel gesehen habe, dann das hier. Diese ganze Geschichte um das Baby, um Franklin oder sowas ist ja nur dann wieder für die Nerds, wo ich mich sowieso immer frage, also die ganzen Leute, die ja so viele Kritiken schreiben, haben alle früher nichts anderes gemacht als Comics gelesen. Wenn so viele Leute Comics lesen würden, dann würde es der Comicbranche nicht so schlecht gehen. Das wundert mich immer, dass sie immer alles wissen. Das lesen die sich doch an. Kann mir doch keiner erzählen, dass sie die gesamte Storyline alles schon ausgekaut bei sich zu Hause in Bücherregalen haben. Weiß ich nicht.
Ja, du, aber der Film ist ja an sich, du musst den ja nicht, das Ende, klar, also jetzt die Post-Credits ziehen, aber der Film könnte auch einfach so stehen gelassen werden. Das ist jetzt, du machst jetzt das, was ich, wo ich letzte Woche an den Haken gegangen bin bei Superman, weil du weißt natürlich, dass Doomsday kommt und deswegen fügst du den jetzt da rein, aber nichtsdestotrotz funktioniert der alleinstehend, finde ich.
Naja, hier ist es ja wirklich ein Einfügen, weil wie Steven gesagt hat, sind das die Szenen, auf die du am Ende wartest. Bei Superman gab es die nicht. Da war das ein Teil vom Film. Da wurde das bemängelt. Hier ist es genau das übliche Anzuckern und meiner Meinung nach das übliche Korsett, in das sie sich reinquetschen. Denn die machen halt weiter mit dem, was sie so gelernt haben. Wir haben dieses Korsett und in das passen, drücken wir alles rein. Und deswegen wird es immer wieder Varianten geben, die nicht so passen. Ich fände es tatsächlich spannend zu wissen, warum John Malkovich zwar in Trailern, aber nicht im Film gewesen ist. Also es gab mal eine andere Variante davon. So,
die haben diese ganzen kleineren Lines halt rausgenommen, eben auch, um mehr bei den Charakteren zu bleiben. Also er hätte ja, aber man weiß ja, welche Rolle er gespielt hätte. Er hätte ja diesen Affentypen da gespielt. Am Anfang siehst du ja so einen Horroraffen. Und er ist ja dieser russische Typ, der, ich weiß gerade nicht, wie er in den Comics heißt, das ist ein bescheuerter Villain. Red Ghost, genau. Und der hätte dann nochmal wiederkommen sollen. Aber die haben ja gerade noch so Platz für Paul Walter Hauser gehabt, der auch verschenkt war. Aber der hat ja zumindest noch eine Funktion gehabt,
die Menschen da. Ja, gut. Also wir werden nichts. Also ich fand den nicht gut und je länger ich darüber rede, könnte noch zig Sachen sagen, die einfach mir nicht gepasst haben, weil also ein Hauptproblem in diesem Film ist tatsächlich Pedro Pascal, der jetzt so ist, wie er wahrscheinlich in seinem Leben tatsächlich ist. Wir kennen ja alle diese Videos, dass er so der oberschüchterne Typ ist und der ständig Menschen angrabbelt, weil er sich nicht sicher fühlt. Und das haben sie jetzt übertragen und das ist jetzt dieser Reed. Dieser Supertyp, der ein Brain hat wie sonst noch was, der alles mögliche, der mal eben so eine Teleportationsmaschine baut. Zip, zap, das dauert 2 Stunden, dann ist das Ding fertig und sowas. Ist jetzt aber ist nicht mehr ein eigenständiger Charakter, sondern ist nur eine Variante von Pedro Pascal. Geht mir tierisch auf und sagt Joseph Quinn. Ich konnte den nicht ansehen, ich weiß nicht genau, warum das, also diese Haare haben mich so abgeturnt, es tut mir leid, es ist sehr billig, aber ich habe halt die ganze Zeit gesehen, dass das so nicht soll. Da hätten sie ihm lieber eine anständige Frise verpassen sollen. Die Geschichte, um die es dann am Ende geht und die also das, was mich am meisten stört bei diesem Film ist, weich. Der ganze Film ist weich. Der nimmt dich die ganze Zeit in den Arm, das finde ich zum Kotzen. Die Leute sind alle super lieb, finde ich zum Kotzen. Es gibt hier, weißt du, erinnert ihr euch an einen hervorragenden Comicfilm The Dark Knight? Da gibt's doch diese Szene mit den Booten. Ihr habt jetzt beiden Booten ist eine Bombe. Und die Bösen und die Bösen und die Guten, wobei mal so, ne, die Menschen sind ja nicht per se gut, sondern so, da gab's eine Diskussion, wer hat das Recht zu leben und wer nicht und wer entscheidet das am Ende. Das war noch so eine richtig spannende Szene, weil es Dialog gab. Hier nicht. Die kommen wieder und sagen, also, es gibt hier nur einen Weg und wir sind die Fantastischen Vier und den gehen wir alle mit. Und dann
den Dialog gab's, Mo, mit einer sehr guten Szene, fand ich sogar.
Und dann geht sie vor die Tür.
Aber ich fand es ich fand das schon, wir reden ja nicht von Realismus. Dialog.
Das ist auch gar keine, es gibt ja gar keine Gefahr, das ist halt wieder so das Ding.
Ja, aber wie sie es aber trotzdem schafft, die Menschheit davon zu überzeugen, ich fand das innerhalb dieses Filmuniversums oder in der Geschichte, die mir erzählt wurde, schon plausibel. Weil die Menschheit vertrauen in diesen Fantastischen.
Sie schafft es ja nicht, die Menschheit zu überzeugen, sie schafft es halt 200, also einen kleinen Mob von 200 Leuten zu überzeugen. Also das reicht dann offensichtlich. Ja, in mir ist das zu weich.
Ist nicht so schlimm.
Zu einfach. Du wolltest den, und apropos weich, die Geburtsszene im All, also wenn sie was streichen müssen, dann bitte das. Weil die ist ja nur wirklich, weiß ich nicht, was fand das ich sollte.
Toll.
Ja.
Also, ich meine, für einen unrealistischen Geburtsfilm in Comic-Blockbustern ist es wahrscheinlich sehr weit oben.
Ja.
Aber darum geht's. Ganz im Ernst, also, das ist, also ich finde, ein Comicfilm darf das machen. Also, der vielleicht, das ist ja auch nicht das, was ich zum Beispiel an Superman kritisiert habe. Ein Superman hat mir zum Beispiel ja im Vergleich jetzt zu dem gefehlt, dass der sich nicht wirklich um Superman schert. Und dem Fantastic Four kann man vieles vorwerfen, das sehe ich auch, aber nicht, dass er seine Charaktere nicht im Fokus hat. Und ich mag das, ich mag deswegen auch, wie gesagt, die Guardians, gerade Guardians 2, weil der so einzelstehend ist. Und ich finde, der macht das hier in dem Moment genauso gut. Ob der Rest, wenn dir Galactus nicht gefallen hat, ich fand es cool, aber ich bin da ähnlich wie Steven gelagert. Ich finde den Typen halt einfach cool. Es ist aber auch ein sehr eindimensionaler Bösewicht. Ja, er will einfach nur die Welt essen. Und ich finde es trotzdem sehr cool, dass sie das reingebracht haben aus den Comics, dass er dazu verflucht und verdammt ist. Und dass er eigentlich nur einen neuen Herold sucht. Ist ein bisschen wenig zu kurz gekommen, aber an sich fand ich das trotzdem gut, wie sie es gelöst haben. Anyway.
Naja, auf der Suche nach Harald und eine Geburt im Weltall. Das sind alles so schöne Sachen, die gefallen mir. Ich habe den ja nicht gesehen. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob er mich interessiert. Eigentlich interessiert er mich gar nicht. Und ich finde das so als Rolle von außen, euch zuzuhören, total interessant. Weil klar, dieses Fantastic Four hat ja generell schon unter den furchtbaren Verfilmungen gelitten. Das muss man halt einfach sagen. Das ist bestimmt auch bei mir, dass die mich vorher schon wenig interessiert haben und dann durch die schlechten Filme ich mir dachte, ja gut, kannst du dir schenken. Deswegen habe ich da eigentlich kaum Interesse dran. Ich prophezeie jetzt einfach mal, wenn ich irgendeinen rednerischen Sonntagnachmittag auf Disney Plus, wenn er dann dort läuft, den sehe, gebe ich dem eine 6 von 10 und dann ist auch wieder okay und dann war es das auch, das ganze Ding. Glaube ich. Also mal sehen. Wenn ich da mal rankomme, gucke ich den vielleicht mal, aber ansonsten bin ich nicht traurig, dass ich ihn nicht sehen konnte. Geburten habe ich nächste Woche in der nächsten Folge für euch, auf jeden Fall am Start. Da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Da habe ich zwei sehr verschiedene Geburten mit dabei in Filmen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Steven und ich, wir machen nochmal eine intime Geschichte nächste Woche.
Oh, ich hab auch eine Geburt dabei. Mensch,
echt?
Trifft sich.
Ja. Das ist geil. Das ist tipptopp.
Mensch, das ist hier das Geburtenspecial.
Ja, die Plazenta-Folge.
Finde ich gut. Dann gibt's nächste Woche das Geburten-Special. Finde ich okay.
Hoffentlich wird's keine schwere Geburt, sondern so eine smoothe Weltraum-Hyperspace-Geburt wie in Fantastic Four.
Ja, ohne Flüssigkeiten, ohne alles.
Genau.
Ja, Geburten in Filmen, ne? Das ist schon so ein Ding. Wir werden das ergründen. Wir gehen da ganz tief rein in die Materie. Wir senden quasi aus einem Uterus. Das kann ich euch schon mal versprechen.
Oh Gott, wir sollten raus. Ich gehe jetzt in meinen Festivalurlaub und schicke euch ganz viel Pommesgabel-Picks aus dem Pit.
Ja, finde ich okay. Also
das klingt super.
Als wäre man dabei. Dann würde ich sagen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an euch für die Folge. Und Steven und ich, wir machen das in eurer Abwesenheit. Und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir mal tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt
spoilerfrei.
Woop, woop. Bam.
Halleluja. Zum Abschluss. Das
so fresh rausgepresst wie das Weltraumkind, ja.
Ein rausgepresstes Weltraumkind.
Aber ist, wenn sie Vanessa Kirby heißt, müsste sie das Weltraumkind da nicht eigentlich einsaugen?